Geil, die Trends gerade in Twitter, das will ich euch nicht vorenthalten. Nummer 1 Adolf, Nummer 2 Hashtag Wendler, Nummer 3 Texas, Nummer 4 war Back to Hogwarts. Miami's got the conference, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. Hey, what do you say, Miami? You're talking Super Bowl. Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die souverän ihr drittes Preseason Game gewonnen hat und mit einem positiven Rekord in die neue Saison geht, in der natürlich nichts anderes als die nächste Perfect Season wartet. Ja, nichts anderes passiert. Ja, Entschuldigung, dass ich euch die Saison gespoilert habe. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo zusammen.
Ja, es war eine aufregende Woche, würde ich sagen, so wie das immer ist, wenn die letzte Preseason-Woche bevorsteht, beziehungsweise vorbei ist, wenn die Cut-Days bevorstehen, was ja eigentlich... Es ist zwar immer sehr aufregend, aber irgendwie ist es immer ziemlich beschissen, weil, ja, ich dies Jahr von 80 auf 53, rechne 25 Leute pro Kader, die halt einfach instant ihren Job verlieren, erstmal, ist nicht so cool. Und das wird so ein bisschen auch das Thema der Folge sein. Also, das ist der eine Teil. Wir werden über die Roster-Belegung sprechen, über überraschende Cuts, weil, ja, vielmehr lohnt sich da nicht zu reden. Und dann, ja, gucken wir, ob es in der Liga noch vielleicht das eine oder andere Interessante gab. Und dann geht es und wieder wie jedes Jahr in die Bold Predictions. Ja, also wir haben wieder wahnsinnig gute Bold Predictions uns herausgearbeitet aus dem diesjährigen Kader, aus der Saison. Und wir werden natürlich auch wieder Stück für Stück durchgehen, wie die Saison der Dolphins enden wird, beziehungsweise wie wir jedes Spiel spielen werden. Und von der letzten Saison, ich glaube, Micho hatte die meisten direkten Treffer, aber ich war, glaube ich, am nächsten am Rekord dran. Irgendwie so, es war ziemlich skurril, das Ganze.
Sag doch jedoch, einfach, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich bleib ja positiv, Tobi. Also, du hattest einfach nicht das Quäntchen Glück auf deiner Seite letzte Saison.
Nee, das stimmt.
Ja, ich hoffe, du hast daran gearbeitet. Ja,
natürlich.
Ja, ich erwarte Großes.
Ich habe stark an meiner Performance gearbeitet, ja.
So, das nichts anderes will ich hören. Nichts anderes. Ja? So, wollen wir mit den eigenen Geschichten anfangen oder wollen wir eigentlich über die große Aufregung, die bei unserem Nachbarn bei den Patriots passiert ist, wo wir darüber eigentlich reden. Das habe ich gar nicht gefragt im Vorgespräch, ob wir darüber reden möchten. Ja, Tobi, möchtest du darüber reden oder möchtest du nicht darüber reden?
Dass die Patriots jetzt nur noch einen Quarterback im Roster haben, ja, das sollen sie meinetwegen tun, können sie machen.
Aber es war schon überraschend.
Es war überraschend, dass sie Cam Newton entlassen haben. Es wird ja jetzt spekuliert, dass sie ihm gesagt haben, dass er nicht der Starter ist und dass er dann um seine Entlassung gebeten haben soll. Von daher, naja, ob er woanders noch einen Starting-Posten findet, weiß ich nicht. Es könnte sogar sein, dass wir hier das Karriereende von Cam Newton sehen.
Verrückter Shit, sag ich euch. Verrückt, also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, gerade wenn ich auf deren Matchup in Woche 1 gucke. Micho, hat dich das überrascht, dass die Patriots quasi tatsächlich aktuell nur einen Quarterback im Roster haben und dass sie Cam Newton gecuttet haben? Hat dich das auch überrascht wie den Rest der NFL-Welt?
Antworte ich wieder mal mit einem klaren Jein. Das Erste, dass sie nur einen Quarterback haben, hat mich überrascht. Und ich erwarte auch, dass sich das nochmal ändert. Also ich glaube nicht, dass sie komplett mit nur einem Quarterback in die Saison gehen. Das ist einfach zu riskant. Dass sie Cam Newton hingegen gecuttet haben, hat mich jetzt gar nicht mal so überrascht. Wer das so ein bisschen verfolgt hat, hat schon mitbekommen, dass man mit Cam Newton schon letzte Saison nicht wirklich hundertprozentig zufrieden war. Dass Cam Newton eher so ein, ja, sowas zum Ausweichen war. Ein Ausweich-Quarterback. Und naja, als klar war, dass man halt eben Mac Jones nimmt, dann cuttet man lieber Cam Newton und sagt sich, okay, dann brauchen wir den nicht. Der ja, soweit ich weiß, auch eine ziemliche Diva sein kann. Ja. Hinzu kam noch dieses Chaos mit dem Covid-Protokoll, wo er einen Test nicht vernünftig eingereicht hat oder sowas. Und sowas kann Bill Belichick ja nun mal gar nicht haben. Und von daher war es eigentlich nur konsequent und im Endeffekt sogar erwartbar. Ob man das jetzt richtig findet, steht auf einem anderen Blatt. Aber wirklich überrascht hat mich das jetzt wiederum nicht.
Okay, ja, also
ganz kurz, ich glaube sogar, dass das Karriereende für Cam Newton jetzt so langsam gekommen ist.
Das wird auf jeden Fall offen jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, muss gucken. Es könnte natürlich sein, jetzt stellen wir uns mal vor, was natürlich nicht passieren sollte, aber eine von den großen Teams, zum Beispiel bei den Seahawks oder bei den Bills oder bei wem weiß ich nicht, bei wem noch, bei den Ravens fällt der Quarterback aus für mehrere Wochen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Cam Newton da nochmal unterkommt und den so ein bisschen die Saison retten soll, dass man das so als letztes, als letzten Anker nimmt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ansonsten, ja, weiß ich auch nicht so ganz. Also auch, dass sie einfach nur einen Quarterback im Kader haben, hat mich wirklich überrascht. Ich weiß auch nicht, wer da jetzt noch kommen soll. Also wen die sich da jetzt holen, weil es ist ja eigentlich, also keine Ahnung, also weil Mac Jones ist der Starter, ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwie, oder warten die doch noch auf Deshaun Watson, das vielleicht sind die Patriots das Team, das jetzt den Push macht für Deshaun Watson, das wäre natürlich auch eine krasse Nummer, also ich glaube es nicht, aber wenn du nur einen Quarterback im Roster hast nach Cut Day, ist schon schwierig, oder ja, Tobi, was denkst du denn dann über die Zukunft von Cam Newton? Also findet, welche Teams würdest du jetzt so noch sehen, nach dem, was ich gesagt habe? Und ja, wie bist du überrascht, dass die Patriots nur einen Quarterback tatsächlich im Roster haben? Und kommt Deshaun Watson oder wer kommt?
Ja, wer kommt, ist natürlich ein bisschen fraglich. Was ich mir vorstellen könnte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Patriots Cam Newton und Brian Hoyer gleichzeitig entlassen. Ich hatte bei Brian Hoyer gedacht, dass der eher so die Veteran-Mentor-Rolle annehmen würde. Ich rechne auch damit, dass die Patriots da so ein Move in diese Richtung unternehmen werden, weil sie haben klar gezeigt durch diese Moves, dass sie auf Mac Jones setzen und sie müssen ihm eigentlich die bestmögliche Entwicklungschance geben, die ihnen möglich ist. Und da erwarte ich aus meiner Sichtweise einfach auch einen gestandenen, NFL-erfahrenen Quarterback, der den so ein bisschen an die Hand nimmt. Denn was passiert, was ich persönlich erwarte, weil ich ja von dem Herren sowieso keine so große Meinung habe, dass der abschmiert oder noch schlimmer, er schmiert halb ab. Das heißt, die Patriots machen das, was ich ihnen für die nächsten 20 Jahre wünsche. Immer so 7, 8 Siege, immer schön im Mittelfeld, nichts Halbes und nichts Ganzes. Mac Jones wird eher ein halber Rohrkrepierer. Das sollten sie eigentlich vermeiden, aber wenn man so die Free Agents durchgeht, also es ist da jetzt nicht wirklich jemand, wo ich sagen würde, ja, der füllt diese Rolle aus. Es sei denn, sie holen Josh McCown und der ist schon, Mitte 40 knapp. Wer mir noch ins Auge gefallen ist, ist RG3, also Robert Griffin der Dritte. Aber das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass Bill Belichick den tatsächlich holt. Also das glaube ich nicht. Da weiß ich nicht. Zu Cam Newton? Also es hängt ganz stark davon ab, in welcher Verfassung Cam Newton ist und in welcher Verfassung er sich selber sieht. Wenn er irgendwo jetzt hingehen möchte und wieder Starting Quarterback sein will, dann wird es für ihn in der NFL sehr, sehr schwierig werden. ich bin noch nicht mit dem Gedanken zufrieden, dass er sich wirklich mit der Backup-Rolle zufrieden gibt. Von daher, ich gehe eher davon aus, dass wir ihn zumindest dieses Jahr nicht mehr in der NFL sehen werden.
Das ist ja schon mal eine Ansage. Na gut, dann schauen wir einfach mal, wie sich das mit Cam Newton und auch für die Patriots entwickelt. Mich hat's überrascht. Gerade im Hinsicht auf Woche 1, das ist natürlich, jetzt kann man beide Wochen sehen. Ja, die Dolphins haben sich auf Cam Newton vorbereitet, was man ja von Xavier Howard auch gehört hat, der ein bisschen verärgert war, dass es Cam Newton nicht mehr gibt bei den Patriots, weil er sich da sehr, sehr drauf vorbereitet hat. Jetzt muss er mehr Video-Study in den nächsten 2 Wochen machen, als ihm vielleicht lieb ist. Und ja, das würde ich sagen, ist es erstmal dazu. So, dann gab es bei den Dolphins auch einige Cuts. Tobi, was waren denn so die Cuts, die du hattest, die dich sehr überrascht haben und warum haben sie dich sehr überrascht?
Also wenn wir es von der Wertigkeit von unten nach oben anfangen, hat mich ein bisschen überrascht, dass Miami nur auf 3 Running Backs setzt und dass es Garrett Doakes dem Vernehmen nach nur ins Practice Squad geschafft hat, dass man Kirk Merritt jetzt als Wide Receiver nicht mitgenommen hat, war für mich ein wenig überraschend. Hingegen nicht überraschend war für mich, dass man Matt Skura entlassen kann. Wir haben letzte Woche einen zweiten Center neben Michael Dieter geholt. Da waren 3 einer zu viel. Also da das hat jetzt in mir keine Verwunderung ausgelöst. Dass man Linebacker Calvin Munson nicht mitnimmt, hat mich schon etwas mehr erstaunt. Gerade weil er ja so ein Special Teams Guy war und ich dachte, dass man diese Wertigkeit bei ihm höher einschätzt. Was mich aber sehr überrascht hat, und ich denke mal, da gehe ich mit fast der gesamten Miami Dolphins Community konform, war der Cut von Benardrick McKinney, dem Linebacker. Klar, man hat gemerkt, als Elandon Roberts zurückkam nach der Verletzung, hat er gleich Snaps in der First-Team-Defense bekommen. Da musste man schon überlegen, dass es aber dazu führt, dass McKinney, den man ja in einem Trade-Paket von den Texans geholt hat, dann noch nicht mal mit ins 53er nimmt. Das war schon ziemlich überraschend und hinterlässt, gerade wenn man jetzt auch sieht, wen wir alles auf Linebacker dann nicht mitgenommen haben. Eben Benardrick McKinney, Munson nicht, Shaquem Griffin nicht und dann noch so 2, 3 andere nicht, dann sind wir da momentan wirklich ziemlich dünn besetzt. Und da muss man eigentlich erwarten, dass da noch jemand folgt.
Okay, da sind sicherlich einige sehr überraschende Moves mit dabei. Ich will jetzt im ersten Moment gar nicht direkt auf den Cut von McKinney eingehen. Aber Micho, wir haben ja Chuck Lawson dafür abgegeben, für Benardrick McKinney. Wie siehst du, also, und jetzt ist McKinney ja nicht mehr Teil von unserem Roster, ist jetzt bei den, Chuck Lawson ist jetzt bei den Jets. Wie siehst du diese Situation? Also, ist das vielleicht eine maximalste Fehlentscheidung von unserem Front Office gewesen?
Es sieht so aus. Also man kann mit Sicherheit über die Wert eines Run-Stopping-Linebackers streiten. Gar keine Frage. Und dass man wusste vorher, was man an Benardrick McKinney hat. Nämlich ganz klar, ein Run-Stopping-Linebacker, der in Coverage so gut wie nicht zu gebrauchen ist. So, das war vorher klar. Es darf niemanden überraschen, wenn man jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, Benardrick McKinney konnte ja gar nicht wirklich richtig verteidigen, deswegen musste er gehen. Das ist in meinen Augen eine schwachsinnige Aussage, da man es vorher hätte wissen müssen. So. Und ich find's halt dementsprechend schwierig, einen Spieler zu holen, jetzt auch nicht unbedingt günstig zu holen, wenn man Trade und so weiter abgeht. Wir haben mit Shaq Lawson auch immerhin unseren zweitbesten Pass-Rusher abgegeben. Ja. Egal, wie man dazu steht, es war unser zweitbester Pass-Rusher. Und den dann noch nicht mal mit ins Roster zu nehmen, ich frage mich nach der Begründung. Er hat im Camp das gezeigt, was er kann, und dafür hätte er geholt werden sollen. Unabhängig von der Entscheidung, ob man jetzt sagt, von wegen, wir können ihn gebrauchen oder nicht. Wenn man ihn nicht gebrauchen kann, hätte man ihn gar nicht erst holen sollen. Und ich finde, generell, wenn man sich dann teilweise so die Free-Agency-Entscheidungen der letzten Zeit oder auch der letzten Jahre anguckt, dann stellt sich tatsächlich die Frage nach der Erfolgsquote von Chris Greer in der Beziehung. Muss man ganz ehrlich sagen. McKinney ist da eines der absoluten, ja, Beispiele dafür, wie so etwas in die Hose gehen kann, weil das ist echt, das darf eigentlich nicht passieren.
Ja, da bin ich, also das war halt auch die Frage dahinter. Muss man sich ja wirklich bei solchen Sachen einfach mal stellen. Ist ja auch vollkommen fair, finde ich, genau das zu tun. Und ja, dementsprechend schauen wir einfach mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall mit McKinney weniger. Skura ist weg. Tobi, dich als General Manager freuen solche Entlassungen noch eigentlich hinsichtlich des Cap Space?
Wir haben es immerhin geschafft, die 53 Spieler unter den Cap Space zu kriegen. Man muss dazu sagen, Teil des 53er Rosters, und dieser Move ist derjenige, der mich wirklich am meisten gefreut hat, ist, dass man auf Jakeem Grant setzt. Und zwar nicht auf Jakeem Grant mit dem alten Vertrag für knapp 5 Millionen, sondern dass man es geschafft hat, in Verbindung mit Jakeem Grant zusammen eine Contract Restructure hinzukriegen, dass der gute Mann jetzt immer noch Teil der Miami Dolphins ist, aber jetzt freiwillig auf Geld verzichtet, um für die Miami Dolphins spielen zu dürfen. Also das war das, alles zusammen, was jetzt gestern und vorgestern und so in den letzten Tagen gelaufen ist, das ist das, was mich wirklich am meisten gefreut hat.
Okay, ja, ich weiß nicht. Also da jetzt die Frage vielleicht auch an Micho. Jetzt die Dolphins haben jetzt zum Beispiel bei McKinney haben wir das ja auch gemacht, diesen Paycut. Jetzt kriegt Jakeem Grant einen Paycut. Und auf der anderen Seite bekommt Xavier Howard mehr. Also durch diese Incentives. Es ist schon irgendwie wild, und können wir Leuten jetzt wirklich böse sein, wenn sie bei uns, obwohl sie noch 3-4 Jahre Vertrag haben, mehr Geld verlangen? Weil offensichtlich verlangen die Dolphins ja nicht selten auch, dass Spieler Packers hinnehmen.
Eine böse Frage. Sagen wir es mal ganz klar. Ja, ich bin der Meinung von wegen, dass man den Spielern dementsprechend böse sein kann, wenn sie mehr verlangen, zumindest wenn es so kurzfristig ist. Ja, auch die Dolphins mögen nach Paycuts verlangen, aber kein Spieler ist gezwungen, darauf einzugehen. Genauso wenig wie die Dolphins gezwungen werden, darauf einzugehen. Und ein Spieler, der keinen Paycut hinnimmt, steht halt vor der Wahl, er wird halt dementsprechend gekündigt, dann kriegt er immerhin Dead Money und kann woanders vielleicht einen fetten Vertrag unterschreiben. Oder aber er fühlt sich halt eben der Franchise verbunden und sagt, oder sieht halt nirgendwo anders eine Chance, je nachdem, wie man es ausdrücken will, aber sagt, ja, ich mache den Paycut, ich bleibe hier. Und andersrum ist es so, dass die Leute, die einem Pay-Raise fragen, im Grunde genommen versuchen, der Franchise keine Wahl zu lassen und sagen von wegen, ja, ich gehe halt weg. Das ist halt eine Geschichte, die sich die Franchise eigentlich nicht erlauben kann. Und das, finde ich, ist schon eine etwas andere Qualität. Ich weiß, worauf du abzielst, nämlich darauf, dass sich im Grunde genommen die Franchise ja nicht anders verhält. Und natürlich können wir hier die große Moraldiskussion in der Beziehung aufmachen und können damit argumentieren und sagen, ja gut, so wie du mir, so ich dir. Gleiches Recht für alle oder was auch immer. Aber ich finde doch, dass da eine andere Qualität da steckt. Und sei es nur, weil es mein Fanherz ist, was dann blutet. Und ich kann Tobi nur zustimmen. Mich freut, dass Jakeem Grant dem Packer zustimmt und da bleibt.
Ja, mich freut's auch. Also ist halt immer noch ein guter Punt-Returner. Oder auch Kick-Returner, whatever-Returner. Nur als Wide Receiver hat er es jetzt bis jetzt noch nicht geschafft. Mal gucken, vielleicht schafft er es jetzt in dieser Saison. Schauen wir einfach mal, würde ich behaupten. Jetzt haben wir die Cuts schon soweit besprochen. Dukes hatte mich auch überrascht, tatsächlich, dass die Dolphins nur mit 3 Running Backs bisher in die Saison gehen. Es gibt ja immer noch ein paar Running Backs da draußen, die durchaus interessant wären. Tobi, du hast ja schon angekündigt, dass du darüber monatelang sprechen könntest. Was glaubst du denn, wo werden die Dolphins jetzt noch aktiv, beziehungsweise wo, ich meine, wir haben jetzt ein, zwei News schon reingekriegt während der Sendung, es ist wieder Mittwoch. Was glaubst du, holen die Dolphins noch rein?
Ich hätte vor der Sendung, also vor 20 Minuten hätte ich gesagt, was sie noch brauchen, das habe ich ja im letzten Jahr relativ häufig gesagt, einen Veteran Defensive End Pass Rusher, mit dem sie arbeiten können. Nun haben sich die Miami Dolphins zumindest auf dem Practice Squad mit einem solchen verstärkt und einen Florida Native mit Jabal Sheard geholt, der von den Colts, glaube ich, 2019 bei den Colts
im Giants. Er war erst bei Jacksonville und dann ist genau, er richtig. In Woche 7 oder so zu den Giants gekommen.
Genau.
Und hat da aber tatsächlich auch war Starter. Also zumindest die paar Wochen und dann hat er halt eine Rotationsrolle gehabt und hat da aber auch dann immer mal wieder für Druck gesorgt. Also eine Rotationsrolle für einen Veteran ist das, denke ich, eine vernünftige, vernünftige Angelegenheit, die da passiert ist.
Ja, es ist eine Absicherung dafür, wenn Jalen Phillips vielleicht entweder etwas länger braucht oder es dann vielleicht doch noch nicht auf Anhieb schafft. Er ist ein solider Spieler, der uns auf jeden Fall zumindest auf dieser Position Tiefe gibt. Und gerade Pass Rush war ja in der Defense auch eins der Dinge, wo man neben Ogba und den flexibel einsetzbaren Linebackern ja vielleicht noch den einen oder anderen gebraucht hätte. Ob das jetzt bedeutet, dass wir keinen Linebacker mehr holen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf dieser Position dann noch was passiert. Wo tendenziell, da muss ich mich von letzter Woche ein bisschen revidieren, wahrscheinlich dann nichts mehr passiert, ist in der Secondary, weil da haben wir im 53er Roster ja einige mitgenommen, die da in diese Kategorie fallen. Dann haben wir vom Waiver Claim noch den guten Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal? Elijah Williams geholt, glaube ich, der im letzten Jahr bei den Jets war, jetzt auch nicht sonderlich aufgefallen ist. Ich denke, man wird ihn erstmal testen wollen oder man wird ihm den Spot geben. Und wenn man bessere Alternativen hat, vielleicht ist das ja sogar Jabal Sheard, wenn der so weit auf dem Damm ist, dass er hochrutscht oder, der Gute, den wir gestern geclaimed haben, geht für Will Fuller wieder raus, wenn der von seiner Suspension zurückkommt nach dem Patriots-Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geclaimte Spieler eine große Rolle bei den Dolphins einnehmen wird. Ich denke, der wird einfach, man wird ihn sich mal angucken wollen, weil er Talent hat oder weil man ihn vielleicht im Draft auf dem Zettel hatte und dann wird man sehen, ob er besser ist als die Spieler, die man mitgenommen hat oder nicht. Und wenn er das nicht ist, dann ist das der erste, wo ich sage, ja, von dem wird man sich wahrscheinlich wieder trennen. In der Offense sehe ich jetzt nicht, dass man noch einen holt, da man sich ja im 53er Kader für Robert Foster als Guard entschieden hat. Das war ja nach dem Draft auch schon so einer meiner Sleeper und ich denke, aus dem kann wirklich ein vernünftiger Offensive Lineman werden. Der hat Anlagen, aber ihr wisst, ich und Guards, das habe ich auch schon bei Isaac Asiata gesagt und der ist jetzt Polizist. Also von daher immer in gewisse Grenzen gezogen.
Ja, schauen wir mal, was. Vielleicht wird der Feuerwehrmann.
Ja? Das kann auch sein.
Ja, eine schöne Geschichte, Tobi. Ja, dann kannst du, demnächst musst du noch hier, Duvernay hieß der doch von den Chiefs, der Arzt ist, oder?
Duvernay Tardif oder ist das noch ein anderer? Ich weiß.
Ich glaube, er ist es nicht, aber auf jeden Fall ein O-Liner der Chiefs.
Genau, richtig.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tatsächlich glaube ich bei unserem Defensive End Jabal Sheard weniger daran, dass er unbedingt, ich glaube, er spielt einfach eine gute Rotationsrolle. Und zwar, da glaube ich zumindest, dass er in Situationen reinkommt, wenn wir mit einer Four-Man-Front spielen, also mit zwei klassischen Defensive Ends, Ogba auf der anderen Seite und auf der einen Seite und auf der anderen Seite fehlt halt dieser klassische Defensive End. Wir haben Outside Linebacker einige oder gerade mit Phillips und mit Van Ginkel zwei, die diese Position par excellence spielen können. Und dahinter haben wir auch noch ein, zwei Spieler, so ein Sam Aguavone und Jerome Baker, die teilweise auf diese Position rutschen können. Ja, aber so sehe ich zumindest die Rolle von Jabal Sheard. Micho, also Jabal Sheard, 32 Jahre. Wir sehen ja in der Liga immer häufiger, dass ältere Defensive Ends, J.J. Watt zum Beispiel, auch öfter in die Interior Line gezogen werden. Glaubst du, dass Jabal Sheard quasi auch für die, also nur für die Line und nicht wie auf einen sehr weiten Defensive End geholt wurde?
Ich glaube tatsächlich, dass er geholt wurde, um die Defensive End Position ein bisschen zu unterstützen. Du hast es gerade eben recht nett gesagt. Da ist tatsächlich so ein bisschen eine Lücke gewesen, die wir noch gehabt haben. Und ich glaube, da setzen wir ihn letztendlich auch ein. Wer weiß, vielleicht gelingt uns da ja ein ähnlicher Glücksgriff, wie er uns ja eigentlich mit Emmanuel Ogba so ein bisschen gelungen ist, zumindest ein Jahr lang. Ja, klassischer Rotational Player dementsprechend. Veteran, der andere Leute ein bisschen in die Hand nehmen kann, der in bestimmten Situationen reinkommt. Ja, ich glaube wirklich klassisch Defensive End wird er bei uns spielen und da auch in der Rotation beziehungsweise als Backup.
Okay, ja, das denke ich tatsächlich auch, beziehungsweise wird er halt in klaren Line-Situationen zum Einsatz kommen. Gut, Micho, hat dich irgendwas noch überrascht bei den Moves der Miami Dolphins? Möchtest du noch was zu Matt Skura sagen oder noch zum Benadrick McKinney, Dokes, zu irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Ja, zwei Dinge tatsächlich. Also eine ganz klare Geschichte ist Matt Skura. Ich finde es auch seltsam. Also jeder, der hier den Drive ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich gesagt habe, oh, Matt Skura ist jetzt nicht unbedingt das, was man will. Meiner Meinung nach. Habt ihr mir noch gesagt von wegen, ja, wer weiß, der war mal sehr gut, vielleicht hat er nur das eine Jahr oder sowas nicht geschafft, was auch immer. Okay, kann ich verstehen, Shot kann man machen, alles gut. Und dann hat Tobi einmal einen sehr netten Spruch gebracht, als es hieß, dass Michael Dieter die Nase vorn hat, als er sagte von wegen, es würde ihn freuen, wenn es heißen würde am Ende des Camps, dass Michael Dieter den Starting-Job gewonnen hätte. Weil dann wäre es ja richtig gut und nicht, dass Matt Skura ihn verloren hätte. Und ich muss, glaube ich, sagen, wenn man sich das so anguckt, Tobi, das tut mir leid, aber ich glaube tatsächlich, dass Matt Skura den Starting-Job insgesamt verloren hat. Er war einfach der Schlechteste in einer nicht besonders starken Gruppe. Jetzt kann man sagen, ja gut, Michael Dieter hat nun mal einen Riesensprung nach vorne gemacht. Alles klar, wäre möglich. Aber Matt Skura scheint trotz seiner Erfahrung noch schlechter zu sein als ein undrafted Free Agent, den man, der es nie wirklich aufs Feld geschafft hat. Puh, das ist schon ganz schön übel. Und dann kann ich nicht davon reden, dass Michael Dieter tatsächlich den Starting-Job gewonnen hat. Ja? Egal, was er für einen Sprung nach vorne gemacht hat. Aber da war dann auch keine ernsthafte Konkurrenz mehr oder so. Also da muss mit Skrua richtig, richtig übel gewesen sein. Was für mich wiederum heißt, dass zumindest solange Michael Dieter nicht das Gegenteil beweist, Center und damit die O-Line, weil für mich ist einfach Center der Anker der O-Line. Und gibt, das habe ich schon oft genug gesagt, gibt der O-Line Halt, so kenne ich es aus dem Spiel, das mag in der NFL durchaus so ein bisschen anders sein. Center werden da ja auch nicht so hoch geschätzt, trotz allem bekomme ich immer mit, dass Center eigentlich die Spieler sind, mit meinen Augen stark unterschätzt und das wird ein großer Schwachpunkt bei uns in der O-Line sein und damit haben wir wieder ein großes Problem in der O-Line. Letzten Endes habe ich mir aber gerade danach jetzt die Frage gestellt, wirklich die Free Agency, weil über die Rookies können wir ja noch nicht urteilen, die Free Agency Erfolgsquote von Chris Greer. Wenn ich dann so Spieler habe, wie Benadrick McKinney, wie Kyle Fenoy, wie Shaq Lawson, den ich auch wieder abgebe, wie jetzt mit Skura, und das geht ja schon einige Zeit so, ich habe leider jetzt nicht komplett alle nachgucken können, aber da waren ja schon einige Flops dabei. Und es mag sein, dass wir gut draften oder verhältnismäßig gut draften, wobei meiner Meinung nach mit Austin Jackson und Noah Igbinoghene, ohne ein abschließendes Urteil fällen zu wollen, da auch einige durchaus potenzielle Busts bei sind. Und auch das kann immer passieren. Aber insgesamt wirkt vor allem die Quote in der Free Agency auf mich doch jetzt gerade im Moment verdammt niedrig. So, da widerspricht hier Tobi. Komm.
Nein, ich wollte nur den tosenden Applaus und meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, dass du es geschafft hast, nach über einem Jahr den Nachnamen unseres ehemaligen Rookie First Round Cornerbacks fehlerfrei auszusprechen.
Reiner Zufall.
Ich bin stolz auf dich.
Reiner Zufall.
Bin begeistert. Wird
vorkommen. Ich kann,
begeistert.
Hey, Luis, sonst verklage ich dich. Du zerstörst mein Image.
Vor allen Dingen, du hast nicht gestoppt, gar nichts. Einfach so, zack, haut er hier einen raus.
Ruhe jetzt. Du zerstörst mein Image.
Jetzt
verdammt, ich habe lange gebraucht, um das aufzubauen.
kann ich ja wieder mit Mike Gesicki
enden. Ja, genau.
Ja, aber Tobi, wie siehst du, also ich habe das ja auch schon letzte Preseason, beziehungsweise bei den Cuts zu dieser Preseason schon angesprochen, dass das echt ein bisschen arg ist und ich da Chris Greer auch so ein bisschen so, also schwierig zu greifen. Also es gefällt mir zum Teil auch nicht. Was er so macht, also was er gut macht, sind eigentlich, dass er Spieler hält, die wir haben. Die Situation mit Devante Parker hat er sehr gut geregelt. Der Vertrag von Jerome Baker kann auch gut sein am Ende. Er hat es geschafft, mit dem Management von Xavier Howard was auszuhandeln. Das kann man ja schon auf die positive Haben-Seite zu bringen, aber auf der Negativseite steht ja auch eindeutig, dass er ja eben genauso viele Spieler holt, die am Ende sollen gar nicht mehr da sind. Also wenn ich, ja, Micho hat ja schon genug angesprochen. Wie siehst du das? Also würdest du da Chris Greer auch ein eher nicht so gutes Zeugnis ausstellen?
Naja, es ist ja nun mal nicht Chris Greer alleine, der für die sportlichen Entscheidungen verantwortlich ist. Aber natürlich, das hat natürlich einen negativen Touch und das muss man ihm auf die Kontraseite in sein Buch schreiben. Natürlich sollten die Miami Dolphins in dieser Saison, ja, ich sag's jetzt mal einmal, möglichst weit im irgendeinem Playoff-Run kommen, hat er natürlich alles richtig gemacht. Und man kann natürlich auch gerade zum Beispiel bei Shaq Lawson anmerken, dass es für ihn schwierig geworden wäre, überhaupt das 53er Roster zu schaffen. Also da muss ja irgendwas gewesen sein. Bei Matt Skura war es halt einfach so, das tut finanziell nicht so weh und man hat halt relativ schnell gemerkt, dass er nicht der 2019er Matt Skura ist, sondern eher der 2020er Matt Skura und dass er einfach schlechter ist als Michael Dieter. Und dann haben wir ja noch die Worte von unserem amerikanischen Freund Dave Hyde in den Ohren, der ganz klar gesagt hat, ne, in der Offseason haben wir einen anderen Brian Flores, als wir das innerhalb der Season sehen. Und der ist da konsequent in seinen Entscheidungen. Von daher darf es nicht überraschend gekommen sein. Nichtsdestotrotz, man muss diese Schwachstellen jetzt irgendwie ausfüllen. Ob man das jetzt auf Center mit Greg Manns oder auf Linebacker mit wem auch immer füllt, wird man sehen. Aber er hat natürlich da einiges an Geld verbrannt. Er hat einen Teil durch den Paycut wieder reingeholt von McKinney, das war gut, aber er hat natürlich auch einen Teil einfach verschwendet, was man an anderer Stelle vielleicht noch hätte gebrauchen können. Von daher bin ich da zwiegespalten.
Ja, das ist ja nicht so einfach, gerade natürlich, wenn es die eigene Franchise betrifft, dann ist man immer so ein bisschen, na, aber der hat so viel getan und ja, es ist, also ich denke, wir sollten definitiv jetzt bei den Rookies dieses Jahr, aus den Rookies vom letzten Jahr und ja, vielleicht auch die zwei Klassen noch davor, wirklich in den nächsten Jahren genau unter Beobachtung halten und jetzt auch, was ist mit den Spielern, die jetzt geholt wurden? Ja, können wir zum Beispiel einen Will Fuller halten, wenn er gut spielt? Können wir einen Ogba halten? Wen holen wir nächste Saison? Also, da sind einige Fragen, die geklärt werden müssen und wo man bei Chris Greer sicherlich auch ein Auge drauf haben muss. Ja, wirklich muss. Man ist ja, wenn Tour jetzt der Pick ist, dann wird man ihm viel verzeihen, weil dann ist er der General Manager, der Tour geholt hat. Aber ansonsten wird's halt verdammt, verdammt schwierig für den Kollegen Greer. Also da ist durchaus ein bisschen Feuer.
Nicht nur für den Kollegen Greer. Die Frage ist ja generell, wir sind im Umbruch, alles gut und schön, aber wie lange sind wir im Umbruch? Wir haben einen recht radikalen Cut gemacht und bauen auf. Der darf halt auch nicht Ewigkeiten dauern. Und wenn du ständig nur immer einen Jahresspieler holst und die wieder rausgibst, der aber noch Capspace verbrätst und sonst noch was, wenn nicht jeder Draftpick sitzt, dann kannst du noch so sehr deinen Franchise-Quarterback geholt haben, weil die ersten 4 Jahre sind nun mal extrem wertvoll wegen des günstigen Rookie-Vertrags, sondern verschwendest du die Zeit. Und dann war's das wieder. Dann war's das für den ersten Anlauf. Also finde ich, selbst wenn Tuas ist, finde ich, das Ganze drumherum muss halt auch stimmen. Und da gibt's halt so, in meinen Augen, so Schwierigkeiten.
Ja, da hast du recht. Das kann, also das ist ja immer dieser Sprung, den die Franchises schaffen müssen, den ja einige Franchises dann einfach nicht geschafft haben, zum Beispiel die Colts, ja, die sehr, sehr gut gedraftet haben, aber halt keinen Quarterback hatten. Dementsprechend werden jetzt die Spieler teuer, die sie gut gedraftet haben, das ist ja auch immer so ein Element. Und wenn du halt keine günstigen Spieler hinterher bekommst, beziehungsweise die Spieler, die du vielleicht etwas günstiger, ich meine, Van Noy war jetzt nicht günstig, aber die du dann halt in der Free Agency reinholst und dann wieder entlässt, das ist auf Dauer auch einfach kein gutes Zeichen und ist natürlich auch vom Image her für die Franchise bei den Spielern ein Problem, weil dann heißt es ja, da bist du schneller weg, als du gucken kannst. Und das will ja auch wohl keiner haben, denke ich mal.
Wenn ich an der Stelle nochmal, ich weiß, wir sind vom eigentlichen Thema, kommen wir damit ab, aber das wäre mir an der Stelle wichtig. Eben dieses Thema Kyle Van Noy. Ich fand jetzt nicht, dass Kyle Van Noy für sein Geld gut gespielt hat. Ich fand, er war sein Geld, wirklich, wenn es jetzt rein nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis geht, war er sein Geld nicht wert. Aber er hat ja nicht schlecht gespielt. Wir haben ihn ein bisschen overpaid. Das ist meine Meinung. Das habe ich aber auch schon vorher gesagt, weil Kyle Van Noy halt relativ teuer war. So, wir haben ein bisschen overpaid. Das mussten wir tun, um so einen Spieler zu bekommen. Dafür kann der Spieler letztendlich nichts. Ich würde als Spieler auch das nehmen, was ich kriegen kann. So, und wenn ich jetzt rein die Leistung betrachte, muss ich doch sagen, dass Kyle Van Noy gar nicht so schlecht gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob uns, da muss Tobi gleich sagen, ob uns zum Beispiel ein Kyle Van Noy letzten Endes so viel Geld Ersparnis eingebracht hat, als wir ihn gecuttet haben, oder ob nicht eigentlich der teure Teil des Vertrages schon rum war oder wie auch immer. Aber es ist genau das, was du sagst, Rico. Da spielt ein Spieler zumindest auf seinem normalen durchschnittlichen Niveau. Ja, er spielt nicht herausragend, er spielt auf einem durchschnittlichen Niveau. Und das kann bei jedem Spieler immer wieder passieren. Nicht jeder Spieler kann jedes Jahr die absolute Überleistung bringen. Ich glaube, kein Spieler hat das jemals getan, über Ewigkeiten hinweg oder sowas. Und dann direkt zu cutten, Geld in den Wind zu schießen, ich glaube, dass das ein verdammt schlechtes Licht zum einen auf die Franchise wirft, wenn es um andere Spieler geht, da hast du recht, und zum anderen schadet es auch einfach der Kontinuität und der Entwicklung. Tobi, war es wirklich so immens, was wir da gespart haben?
Fast 10 Millionen.
Im Vergleich zum ersten Jahr zum Beispiel, oder wenn wir ihn noch ein Jahr länger gehalten hätten.
Ja, fast 10 Millionen.
So, war es das wirklich wert?
Ja, definitiv. Was man, nehmen wir mal an, wenn wir jetzt von 10 Millionen an Capspace reden, dann reden wir von einem Spieler der Kategorie, ja gut, wer wird bei uns, wer verdient bei uns 10 Millionen? Also du musst gucken, Devante Parker, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall hätten wir uns die Spieler, die wir haben, in Verbindung mit den Vertragsverlängerungen, die wir schon durchgeführt haben, in der Form so nicht leisten können, wenn wir Calvin Neu weiter behalten hätten.
Ja, aber muss man sowas nicht, als GM, muss man sowas nicht vorher wissen? Und muss man immer erwarten, oder beziehungsweise, wenn ich einem Spieler einen Vertrag gebe, der so immens teuer ist und Top-Leistungen erwarte, ja, gut, dann hat Calvin Neu natürlich enttäuscht, weil ich diese absoluten Top-Leistungen mache. Aber wenn ich als Spieler und beziehungsweise als General Manager und als Coach, das ist ja eine gemeinsame Entscheidung, unbedingt einen Spieler haben will, dann muss ich doch auch eine durchschnittliche Saison des einen Spielers in Kauf nehmen. Oder rechne ich damit, nee, der muss ein Career hier haben, sonst ist er wieder weg. Weil so kommt es ungefähr rüber. Das ist halt das, was ich argumentiere. Obwohl ich sage, Calvin Neu wäre ja durchaus in der Lage gewesen, vielleicht nach einem durchschnittlichen Jahr im nächsten Jahr wieder Top-Leistungen zu bringen. Das zeugt aber von verdammter Ungeduld. Also all das wirft insgesamt, finde ich, auf die Arbeit von Chris Field, zum Teil auch auf die Arbeit von Brian Flores oder auf die Kommunikation zwischen den beiden oder wie auch immer, kein gutes Licht. Ich glaube, das hätte man deutlich besser und souveräner lösen können und müssen.
Man hätte sich wünschen können, dass man das souveräner löst. Aber du musst dir doch mal, du musst dir immer im Kopf behalten, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Erwartungen haben wir Calvin Neu damals geholt zu uns, dass er der absolute Leader, dass er die Führungspersönlichkeit unserer Defense ist. Und jetzt frage ich dich im Hinterkopf, dass du dem jungen Mann 13 bis 14 Millionen Dollar im Jahr zahlst. Wenn er das nicht leistet und wenn er diese Rolle, die auf ihn zugeschnitten war, mit dem Trainer, der ihn seit Jahren kennt, mit dem Defense-System, was er seit Jahren spielt, dann nicht mit einem Spielplan, der jetzt nicht gerade der schwerste war im letzten Jahr, das muss man auch ehrlicherweise sagen, muss man sich nicht dann die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, sich dann direkt zu trennen und das Geld, was man spart, mitzunehmen? Oder gehst du dieses 10 Millionen Risiko immer im Hinterkopf, dass du mit den 10 Millionen auch noch was anderes machen könntest, und gibst ihm noch mal ein zweites Jahr? Wenn er unter den Voraussetzungen geholt wurde und, was wir nicht sagen können, vielleicht den Lockerroom nicht so beeinflusst hat, wie Brian Flores und die anderen das von ihm erwartet haben. Wenn er diese Leistungsbeschreibung oder diese Arbeitsbeschreibung, weswegen er dieses Geld von uns bekommt, nicht erfüllt, was machst du dann? Gibst du ihm noch eine Chance? Oder bist du so konsequent, wie Brian Flores scheint, und sagst, hör mal zu, Junge, ich hab dir eine Aufgabe gestellt. Das Do-Your-Job-Ding kennst du aus New England schon seit Jahren und Jahrzehnten. Hast du nicht gemacht? Gut, dann geht's hier bei dir nicht weiter. Also ich würde es nicht gleich ins Negative ziehen, sondern es gibt viele, ich nenne es mal Soft Skills, die wir von außen gar nicht kennen, die dafür gesorgt haben können, dass man sich nach einem Jahr von Calvin Neu trennt.
Ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, Calvin Neu ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ich sag allerdings, du kannst von einem Spieler nicht immer die Topleistung, die absolute Mega-Topleistung erwarten. Die Frage ist ganz klar, hat er gespielt wie ein Spieler für 14 Millionen in dem einen Jahr? Nein, hat er nicht. Ja? Hat er enttäuscht? Hat er miserabel gespielt? Hat er schlechter als ein Backup gespielt oder sonst irgendwas? Nein, er war klarer Starter bei uns. Und was man hört, das muss man auch ganz klar sagen, du hast recht, das ist nur Hörensagen, aber war er im Lockerroom eine Art Leader? So. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann stelle ich mir wirklich die Frage, okay, muss ich ihn nach einem Jahr schon wieder gehen lassen? Schafft es nur ein Spieler, der konstant die absolute Megatop-Leistung bringt, bei uns zu bleiben? Muss ich einem Spieler nicht vorab weniger bieten? Muss ich nicht versuchen, direkt für so viel Geld dazu zu holen, wenn ich so wenig Geduld habe? Das sind alles so die Sachen, die ich sehe. Und es gibt auch Gegenbeispiele, wo Spieler gehalten wurden, die halt eben nicht die Leistung gebracht haben, ja, um dann im nächsten Jahr gut zugegebenermaßen mit einem Paycut, Devante Parker ist dafür ja so ein Beispiel, um dann im nächsten Jahr sich nochmal beweisen zu können. Nochmal so eine Art Prove-It-Deal. Oder auch wie man das mit Jakeem Grant jetzt hier gemacht hat. Ja? Das sind alles so Möglichkeiten, gibt es vielleicht. Aber gerade bei Kai van Noy wirkte es nicht so, als hätte man sich da jemals bemüht. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund irgendwas vorgefallen ist, können wir nicht wissen. Und wie gesagt, Kai van Noy ist auch nur ein Beispiel. Ich will es nicht unbedingt an einem einzelnen Spieler festmachen. Es ist halt die Gesamtsituation, die mich dann, was die Free Agents angeht, so relativ stutzig macht. Wirklich stutzig macht. Und wo ich unser Franchise im Moment leider kein gutes Zeugnis aufstelle.
Naja, du musst auch fairerweise sagen, dass Kyle Van Noy das Angebot für einen Paycut auf dem Tisch liegen hatte und den nicht angenommen hat. Das weiß
Weil er sich für besser hält.
Das weiß man ja. Ja, gut. Ja. Er hat jetzt im, in New England einen Vertrag unterschrieben, 2 Jahre 9 Millionen. Also, das Angebot der Dolphins wird auch ungefähr in dem Rahmen gelegen haben.
Gut, wie gesagt, wir können nicht wissen, was da sonst noch gelaufen ist, aber halt von außen gibt das kein gutes Bild insgesamt. Oder Rico, widersprichst du mir da jetzt?
Nee, also ich sehe es ja ähnlich, dass es halt nach außen hin schon schwierig ist, das zu beurteilen und es auch sehr überraschend ist und auch diese Deals. Also ich habe gar nichts gegen diese Low-Risk-Deals, wo man halt mal einen Late-Round-Pick in die Waagschale wirft, 6., 7. Runde. Vollkommen in Ordnung und ist auch cool oder sollte man auch mal machen. Aber also, solche Deals sind dann schon, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass dieser Spieler auch für mehrere Jahre eine Rolle spielen soll. Ja, ich gebe ja einem Spieler nicht für 4 Jahre einen Vertrag und sage halt, okay, ich gucke mir das von Jahr zu Jahr an, kann ich machen. Aber eigentlich gebe ich einem Spieler 4 Jahre Vertrag, damit er durchaus eine Säule in meinem Team ist. Und dementsprechend finde ich das schon kritisch und wir wissen halt auch gar nicht, was genau die Erwartungen waren. Ne? Also, was war die Erwartung, die kommuniziert wurde zwischen Kyle van Noy und dem Front Office oder zwischen den halt den Miami Dolphins? Was ist da, also was hat man erwartet und was wurde geliefert? Und was, wenn das halt nicht zusammenpasst und man gesagt hat, okay, hier, du, das haben wir besprochen, das wurde nicht erreicht, da, ja, dass man sich dann trennt, wenn kein Pay Cut, verstehe ich, aber insgesamt ist es kritisch. So würde ich das sehen, Micho.
Ja, ich habe da noch ein ähnliches Beispiel, das jetzt nicht mit den Dolphins direkt zu tun hat, aber Aaron Rodgers, vor 2 Jahren hat man gesagt, oh mein Gott, der spielt nur mittelmäßig. Maximal. Ist aber ein Top-Spieler, der verdient Top-Quarterback-Money. Letztes Jahr war er im MVP-Rennen. Also hätte man vorletztes Jahr so gehandelt, wie wir das tun, hätte man sagen müssen, ja, sorry, wir haben dir eigentlich hier Quarterback-Money gezahlt, weil wir der Meinung sind, dass du Top-Quarterback bist. Du hast diese Saison nur durchschnittliche Leistung gebracht, du musst weg. So ungefähr ist das vom Verhältnis her, finde ich das. Natürlich, ich weiß, der Vergleich hinkt, Aaron Rodgers, lange Zeit vorher bei derselben Franchise, Top-Leistung gebracht und Quarterback, nochmal eine andere Wertigkeit. Aber das ist so ungefähr, als wäre man so vorgegangen. Das ist so das Gefühl, das dahinter bleibt. Und das sage ich, obwohl ich kein Kyle van Noy-Fan bin.
No? Ja gut, aber ich sag mal, ja, also natürlich, diese Aaron Rodgers-Situation wäre eigentlich eher, wenn wir, oder ich sag mal, die Broncos zum Beispiel holen Aaron Rodgers nach der Saison, traden für ihn, whatever, und holen ihn dann für 3 Jahre. Aber er spielt halt das erste Jahr wie Nathan Peterman und ja.
Ja, aber so vielleicht mag Kai van Noy noch nicht mal. Er wird dann spielen wie Derek Carr.
Zum Beispiel. Und dann ist halt die Frage, okay, bezahlt man den Aaron Rodgers dann seine 50 Millionen im Jahr, die er wahrscheinlich so ungefähr verdienen wird? Ja, und dann muss man eigentlich von ausgehen, wenn er einen neuen Vertrag unterschreibt. Dann muss man sich schon hinterfragen, ob er das wert ist, wenn er halt, weil er ist halt dann noch nicht mehr der Jüngste. Das spielt dann auch eine Rolle. Klar, wir haben immer das Beispiel Tom Brady, aber jeder Quarterback macht irgendwann mal die Biege und da muss man dann halt sehen. Aber gut, das ist jetzt dann ein sehr konstruiertes Beispiel. Keine Ahnung. Aber ich bin da auch skeptisch. Ich glaube, das ist das richtige Wort, um halt da mal so zu sagen, okay, was passiert da? Was wollen wir da noch? Ja? Also was erwarten wir von den Spielern und können die Spieler das überhaupt auch erreichen? Ja? Geben wir den Spielern diesen Raum und diesen Platz, die Ziele, die wir ihm setzen, zu erreichen? Oder halt nicht? Das sind die Fragen, die Chris Greer und Brian Flores beantworten müssen. Und sieht aktuell nach den Free Agent Signings der letzten Jahre eher durchwachsen aus. So würde ich das beschreiben.
Ich glaube, das ist jetzt auch genug von diesem Thema. Das stand heute gar nicht auf dem Plan, oder?
Nee, aber wir sind da ja sehr spontan und flexibel. Gut, aber auf dem Plan stand tatsächlich die Bold Prediction. Es sei denn, Tobi, du möchtest jetzt noch genau über irgendwas reden.
Naja, wir sollten zumindest die paar Neuigkeiten noch durchgehen, die mit Spielern oder Ex-Spielern von uns zu tun haben. Da rede ich in erster Linie wie heißt der denn jetzt nochmal hier? Matthew Perry, nicht Jamal Perry. Beide haben wir gecuttet. Und einer der beiden, weil wir es ja eben schon thematisiert haben, Malcolm Perry, wollten wir dem Vernehmen nach ins Practice Squad holen, können wir aber nicht mehr, weil er per Waiver Claim von der Waiverliste runtergenommen wurde. Natürlich oder leider von den New England Patriots. Das heißt, wir werden ihn vielleicht dann in anderthalb Wochen wiedersehen, aber leider auf der falschen Seite des Balles.
Oh, da haben sie ja, erstens haben sie da ja dann ihren zweiten Quarterback. Drittens erinnert mich das an diesen schönen Move, wo es hieß, das ist ein klassischer Bill Belichick-Move. Naja, er hat jetzt genug von der Vorbereitung vielleicht auf das Spiel auch mitbekommen, ne? Vielleicht kann er was vom Playbook, konnte er was vom Playbook mitnehmen.
Würde ich nicht sagen, dadurch, dass sich eben nach den Roster Cuts noch relativ viel ändert und auch relativ viel verschiebt. Rico hat ja eben schon Xavier Howard angesprochen, der sich ja jetzt der Theorie nach einmal komplett auf einen völlig anderen Quarterback einstellen muss. Also so viel wird er da nicht mitgenommen haben. Wäre er nächste Woche entlassen, wäre er nächste Woche da aufgeschlagen, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber ich glaube nicht, dass Malcolm Perry da so viel an Informationen weitergeben kann.
Nee, er hat das komplette Playbook gehabt.
Naja.
Das Fakt.
Also das ist Fakt, ja, aber ich gehe davon aus, dass das Playbook noch einige Veränderungen innerhalb der nächsten Woche erfahren wird.
Boah, Moment. Wovon reden wir jetzt gerade? Es gibt einmal das generelle Playbook. Das ist verdammt dick. Ja, da sind im Grunde genommen alle Spielzüge drin, die du im Laufe der Saison irgendwie machen willst. Nur du nimmst für ein Spiel halt nicht das komplette Playbook, sondern nur Teile des Playbooks. Aber deine grundsätzliche Philosophie, die Art und Weise, wie du vorgehen willst und so weiter, das ist halt das, die kriegt jeder Spieler. Das darfst du natürlich nicht mitnehmen. Offiziell musst du das Playbook abgeben in dem Moment, wo du die Entscheidung mitgeteilt bekommst. Das heißt, die nehmen dir quasi das Playbook aus der Hand, das komplette. Und es ist natürlich auch schwer, Geheimnisse zu bewahren, was hier konkrete Spielvorbereitung und so weiter angeht. Das heißt, welche Plays nimmst du besonders für die Spielvorbereitung? Da suchst du aus diesem Playbook heraus. Aber grundsätzlich das Playbook wird er gehabt haben. Die Frage ist jetzt, wovon reden wir, wenn wir vom Playbook reden, ne? Reden wir von der abgespeckten Version, speziell für ein Spiel, oder reden wir von dem großen Ganzen?
Ich persönlich, da ich ja jetzt die drei Spiele in der Preseason gesehen habe, gehe davon aus zum Beispiel, dass das, was wir in der Preseason nicht gesehen haben, sehr elementarer Bestandteil gerade der Miami Dolphins Offense ist. Weil so diese RPO-Geschichten und alle diese Sachen, wo man davon ausgehen kann, dass sie Tua unterstützen sollen und dass sie vielleicht wesentlicher und elementarer Bestandteil der Offense sein werden, vielleicht. Also das ist jetzt meine subjektive Einschätzung. Haben wir noch nicht gesehen. Und ich denke, das wird man gezielt gerade auf das Spiel in New England nochmal einstudieren, weil man da ja jetzt noch anderthalb Wochen Zeit hat.
Das ist wohl korrekt. Also ja, müssen wir da einfach sehen. Klar, dass diese direkte Spielbevorbereitung mit den genauen Plays und dem Scripting natürlich nicht Teil dessen ist, aber zumindest was passiert, wenn und solche Geschichten, da kann man ein bisschen was abgreifen, aber sollte im Endeffekt auch nicht viel eine Rolle spielen, weil ich meine, die Teams kennen sich eigentlich sehr, sehr gut, dadurch, dass sie ja quasi einen gemeinsamen Tree haben. Das Brian Flores ja von den Patriots kommt, dementsprechend, ja. Gucken wir einfach mal. Hast du denn jetzt noch was, Tobi?
Nee, das war eigentlich so das, was ich angesprochen haben wollte. Vielleicht als, als kleine Info für unsere Zuhörer, die das am Freitag hören. Wir haben jetzt Mittwochabend kurz nach 9. Das Practice Squad ist noch nicht so final fest, wie man sich das gewünscht hätte. Deswegen, wir haben zwar einige Namen schon genannt und ich bin mit dem, was wir vom Practice Squad gehört haben, wer da Bestandteil ist, auch wirklich zufrieden. Ich bin auch zufrieden damit, dass es außer Matthew Perry keinen Spieler gibt, den wir im Practice Squad haben wollten, der jetzt von einer anderen Franchise
Malcolm Perry meinst du?
Ja, meine ich. Oh, sorry. Was habe ich gesagt? Matthew Perry?
Ja.
Oh, ein netter Schauspieler, aber naja, egal. Das wollte ich nur angesprochen haben. Wir haben es immerhin geschafft, dass wir mit Reed Sinnott unseren dritten Quarterback im Practice Squad untergebracht haben. Wir haben Garrett Doakes im Practice Squad. Wir haben Kirk Merritt im Practice Squad. Wir haben Kevin Munson im Practice Squad. Wir haben angesprochen Jabbar Sheard im Practice Squad. Wir haben Shaq Griffin im Practice Squad. Also unser Practice Squad sieht echt verdammt gut aus. Und das zeigt nochmal, welche Tiefe wir auch momentan im 53er Roster haben. Und da kann man über die Saison hindurch kann man da den ein oder anderen Spieler immer mal wieder hochziehen und sich auf Gegner einstellen. Ich erwarte eigentlich, dass gerade solche Spieler wie Doakes und Merritt auch in unserer Saison noch eine Rolle spielen werden.
Das denke ich tatsächlich auch. Und da gehen wir dann, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, würde ich sagen. Und ja, wollen wir dann jetzt mit dem, nach 2-3 Stunden jetzt, mal in das Hauptthema einsteigen.
Ja, können wir tun.
Ja, wunderbar. Tobi, willst du dann mit den Bold Predictions anfangen oder willst du mit dem Schedule Predictions anfangen?
Ich würde ehrlich gesagt eher mit den Schedule Predictions anfangen, weil die Bold Predictions auf die Schedule Predictions ja so ein bisschen aufbauen.
Dann, Alles klar.
Weil wenn die Leute hören, gegen wen wir spielen, ist auch klar, was bold ist und was weniger bold ist.
Okay, also ich raste mal eben hier durch. Die Dolphins spielen in Woche 1 gegen die Patriots, dann Bills, Raiders, Colts, Bucks, Jaguars, Falcons, Bills, Texans, Ravens, Jets, Panthers, Giants, Jets wieder, Saints, Titans, Patriots. So, das waren jetzt mal im Schnellverlauf die Spiele. So, wir haben es auch die letzten Jahre gemacht, dass wir einfach die Spiele nacheinander durchgegangen sind und jeder so seinen Tipp aufgeschrieben hat. Ich werde mir das Ganze natürlich wieder fachmännisch notieren. In Woche 1 spielen wir gegen die New England Patriots mit Mac Jones under Center. Micho.
Ja, also dank Mac Jones sehe ich das Ganze relativ optimistisch. Ich glaube, dass wir nach langer Zeit mal wieder mit einem Auswärtssieg in Boston starten werden. Und zwar glaube ich aber ganz ehrlich, dass das Spiel unsere Defense gewinnen wird. Auch Tua wird seine Probleme haben, aber gegen Mac Jones wird unsere Secondary wahrscheinlich einen guten Start in die Saison kriegen und deswegen gewinnen wir das Spiel.
Gut,
Tobi. Ja, wir hatten gesagt, wir geben keine genauen Punktetipps ab oder sowas.
Nee, also wir haben immer nur ob wir gewinnen, nicht oder unentschieden.
Okay.
Tobi.
Ja, ich wollte gerade groß ausholen, warum wir das Spiel gewinnen. Mir ist aber zwischenzeitlich ein Name wieder eingefallen, den ich vergessen hatte, weil, und um da schon mal so auf die Preview hinzuwirken, es ist sicher, Stephon Gilmore wird nicht spielen. Also der ist auf der POP-Liste von den Patriots, setzt die ersten 6 Wochen sicher aus. Genauso auch wie der großartige Quarterback Jarrett Stidham. Also das erhöht die Chancen von Tua und das erhöht die Chancen von der Miami Dolphins massiv. Übertrieben gesagt, wenn wir gegen den Rookie-Quarterback im ersten Spiel nicht gewinnen, dann sieht's übel aus.
Das denke ich auch. Also deswegen hat mich das auch sehr überrascht. Also ich denke, mit Cam Newton und einem laufenden Quarterback wären die Chancen durchaus größer gewesen. Jetzt bin ich gespannt, ob tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots das gewinnen. Mensch, dann gehen wir hier im gleich Schritt nach vorne. Tobi, Woche 2 gegen die Buffalo Bills.
Heimspiel müssen wir gewinnen. Wenn die Saison erfolgreich sein wird, müssen wir das gewinnen. Und ich denke, wir haben nicht die schlechtesten Chancen, gegen die Bills zu gewinnen. Es wird sehr schwer, aber ich bin optimistisch. Auch wenn David von der Bills Mafia mich dafür wahrscheinlich fertig machen wird. Aber das soll er tun, solange die Dolphins die Bills fertig machen.
Okay, damit 2-0. Micho.
Ich gehe mit 1-1. Also ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Es wird viel von Josh Allen abhängen, ob er tatsächlich das bestätigen kann, seine Leistung. Aber ich glaube, selbst mit einer mittelmäßigen Leistung, wir sind ein Team, das sich noch finden muss. Mit einer mittelmäßigen Leistung könnten die Bills uns einfach schlagen, also einer mittelmäßigen Leistung von Josh Allen, könnten die Bills uns schlagen, einfach aus dem Grund, weil der Supporting Cast von ihm hervorragend passt. Die können eine mittelmäßige Leistung ausgleichen. Deswegen sehe ich für uns da, sehe es sehr schwer, sehe uns aber deutlich im Nachteil. Natürlich sind wir niemals chancenlos, das muss man jetzt bei jedem Spiel sagen, aber das ist der Grund, warum ich hier tatsächlich mit den Bills gehen muss und sage 1-1.
Ja, ich bin auch bei den Bills. Ich glaube einfach, dass wir, ich sehe noch nicht, dass wir gegen einen laufenden Quarterback wirklich mit allen Wassern gewaschen sind. Also das ist tatsächlich einfach ein Problem, was ich sehe. Und durch die Luft, ja, kann halt immer noch was passieren. Ich meine, wir haben im letzten Spiel bei den Bills gesehen, was passieren kann. Es könnte so ein bisschen ein Revenge-Game sein, das wünsche ich mir. Ich glaube es einfach aber nicht. So, und dann sind wir in der nächsten Woche gegen die Las Vegas Raiders geht es. Und es ist ein toughes Spiel, aber ich sehe bei den Raiders keinen klaren Plan. Ja, muss ich aber sagen, ich sehe bei denen im Roster-Management überhaupt keine klare Linie. Was machen sie? Was wollen die? Und dementsprechend gehe ich hier mit einem Sieg der Miami Dolphins. Tobi, siehst du auch einen Sieg der Dolphins oder siehst du einen Sieg der Raiders?
Ich kann es nicht begründen. Es mag an dem Tag, an dem 26. September liegen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß es nicht. Aber mir schwant da Böses.
Okay, das heißt kein 3-Touchdown-Game von Tua, sondern nur 2 und aber dafür 3 Touchdowns von Miles Gaskin.
Ja, nee, leider. Also ich weiß, kann dir auch gar nicht erklären, warum. Ob Darren Waller jetzt Eric Rowe auseinandernimmt oder so, aber da sehe ich die erste Niederlage, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht warum.
Okay. Micho, dein Tipp gegen die Raiders?
Ja, wird auf jeden Fall kein Selbstläufer. Ich glaube, dass die Raiders immer wieder unterschätzt werden, genau wie Derek Carr durchaus ein Quarterback ist, der unterschätzt werden kann. Eine Frage habe ich an euch. War es nicht so, dass Kenyon Drake jetzt bei den Raiders spielt? War da nicht was?
Korrekt.
Das ist korrekt.
Wäre auch so eine Sorge, dass der, wir kennen das ja, dass gerne mal Spieler uns auseinandernehmen. Trotz allem, und da gehe ich mit Rico, vermisse ich den klaren Plan bei den Raiders. An einem guten Tag können sie uns schlagen, aber grundsätzlich sollten wir dieses Spiel gewinnen und damit positiver Record 2-1.
Ja, in einem positiven, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, ja, was an einem wilden Tag gegen die Raiders so passieren kann. Gut, Micho, wir spielen danach gegen die Colts.
Ja, wow, und das ist das Spiel, glaube ich, ein Spiel, was verdammt schwer zu predikten ist. Du hast vorhin schon den Vergleich mit den Colts angebracht. Die warten auf ihren Top-Quarterback. Und allmählich werden die Spieler teurer, aber der Supporting Cast ist halt verdammt gut. Und da hängt es tatsächlich viel von dem Quarterback ab. Wie sieht's aus? Wer wird spielen? Auch ein Carson Wentz. Das wäre so ein Spiel, wenn unentschieden wäre es das. Aber da wir ein Heimspiel haben, muss ich sagen, nein, wir gewinnen es. Es wird schwer, es wird knapp, wir können es auch gut verlieren. Wir gewinnen es in Overtime, so.
Ohlala, ja, ich bin da tatsächlich, ja, die haben halt immer noch diese Defense. Ich bin jetzt gespannt, wie die Offense funktionieren wird. Sie haben halt Jonathan Taylor, sie haben halt einen guten Running Back. Es kann gegen uns natürlich immer eine gefährliche Sache sein. Es kommt halt wirklich darauf an, also, wenn, die haben halt einen Quarterback, der generell nicht gut gegen Druck ist. egal wer da spielen wird. Und dementsprechend wird es da halt schwierig. Aber die haben auch eine verdammt gute O-Line. Also, ah, ist schwierig. Aber ich gehe auch mit 3-1 und dem Sieg. Tobi?
Gehe ich mit. Ich habe 2 Namen für euch. Du hast gerade gesagt, die Indianapolis Colts haben eine gute O-Line. Predicted wird, dass Starting Left Tackle Julian Davenport ist.
Man nennt ihn auch Lindsay.
Ja, und das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Ganz ehrlich, ne? Wir durften uns ein Jahr lang angucken, was der Mann kann und was er nicht kann. Und was er nicht kann, ist klar. Dazu fällt T.Y. Hilton wahrscheinlich aus. Also der ist derzeit verletzt, habe ich gelesen. Und gegen uns wird es wohl nicht reichen. Und da ist es dann mit dem offensiven Supporting Cast auch nicht mehr so weit her. Gerade auch, weil ich glaube, Carson Wentz entweder noch nicht wieder trainieren kann. Eric Fisher, der eigentliche Left Tackle, ja auch nicht trainieren kann. Die sind alle verletzt und das Spiel kommt in der Saison so früh genug, dass ich da erwarte, dass das eben noch nicht so eingespielt ist bei denen und dass wir da gewinnen werden.
Okay. Mensch, das ist ja hier, gibt's ja gar nicht, ey. Einklang. Aber Tobi, dann mach doch mal weiter mit den Tampa Bay Buccaneers.
Ach, die Tampa Bay Buccaneers. Es ist ein Trauerspiel. Ich könnte jetzt wie jedes Jahr seit zig Jahren den Abgesang von Tom Brady erhoffen, aber es ist zum Kotzen. Also in Tampa, selbst wenn Tom Brady 50 oder 60 wäre, die Mannschaft um ihn rum ist einfach so dermaßen gut aufgestellt, dass sie selbst das noch hinkriegen. Und schon allein, um mich zu ärgern, wird wahrscheinlich dann irgendeine gehobene Macht dafür sorgen, dass wir in Tampa verlieren.
Eine gehobene Macht. Micho, siehst du auch eine gehobene Macht?
Möge die Macht mit uns sein. Ja, ich sehe uns leider auch als Niederlage. Und zwar unabhängig von Tom Brady ist das Team insgesamt so stark besetzt, dass es uns schwerfallen wird, glaube ich, dagegen zu halten, so gern wir das auch würden. Ne? Ich glaube, dass bei all den Spielen, die wir hier sagen, dass wir viele knappe Spiele haben und wir müssen auch sagen, dass wir letzte Saison viele knappe Spiele gewonnen haben, das kann dieses Jahr durchaus auch mal wieder umschlagen. Und ich glaube, Tampa Bay ist so ein Spiel, wo es relativ deutlich umschlägt. Und zwar, dass wir spätestens Mitte des letzten Viertels außer Reichweite sind.
Ja, also es ist, ich sehe es halt auch so und ich sehe auch nicht, wie wir, also es ist halt der Super Bowl Champ, der alle Spieler an Bord gehalten hat, sozusagen, die wichtig waren. Und ich glaube auch nicht, dass wir da gefestigt genug sind, auch wenn wir Tom Brady natürlich schon geschlagen haben, aber diese Mannschaft ist halt einfach, ja, Favorit. Fast schon für mich auf den Super Bowl neben den Chiefs natürlich.
Brown, das kotzt mich immer noch an. Hm? Mit einem gewissen Antonio Brown, das kotzt mich immer noch an.
Ja, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber ist halt so, wie es ist. Ich tippe auch auf eine Niederlage. So, dann kommen wir zum Spiel in Florida, aber nicht bei den Dolphins, sondern in Jacksonville gegen den nächsten Rookie-Quarterback. Und ich kann einfach nicht dagegen an, dass wir gegen Rookie-Quarterbacks gut aussehen, auch wenn es
Rico
ist. Ja.
Wo spielen wir gegen die Jacksonville Jaguars?
Spielen wir nicht in Jacksonville?
Nein.
Wir spielen
im spielen in London. Ja.
Vielleicht weiß ich einfach mehr.
Und es ist offiziell ein Heimspiel.
Ja, richtig. Das ist durchaus richtig. Es ist ein Heimspiel in London. Yay!
Deswegen.
Und ich fahre nicht hin, also brauchen wir nicht weiter zu reden.
Okay. Das heißt,
sie machen auf jeden Fall Punkte.
Das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass die Jacksonville Jaguars in ihrem Umbruch schon so weit sind und das sollten wir gewinnen. Micho, glaubst du auch an einen Sieg?
Ja, ich glaube auch an einen Sieg. Und umgekehrt, im Gegensatz zu Tampa Bay, glaube ich diesmal, dass wir Mitte des vierten Viertels außer Reichweite für Jacksonville sind.
Und Tobi?
Ja, wie gesagt, ich habe die wichtigste Personalie habe ich schon geklärt. Ich fahre nicht, also gewinnen sie.
Wunderbar. So, und dann in der kommenden Woche, dann spielen wir bei den Falcons. So. Ja, wir haben ja die Falcons geschlagen. Ganz kurz,
wir spielen bei den, ich habe hier, dass wir zu Hause spielen.
Wir spielen gegen die Falcons.
Hier, dieser ganze Spielplan, der steht komplett umgedreht. Also, das ist, wir spielen, das Jacksonville Jaguars Spiel ist ein Heimspiel, ne?
Offiziell ja.
Und wir spielen zu Hause gegen die Falcons.
Richtig. Ja.
Witzig. Ich habe hier ein Schedule offen, wo das genau umgekehrt steht. Also, dass wir, das Logo der Dolphins ist Jacksonville Dolphins, das ist ja bei den Amis immer mal so. Und bei den gegen Falcons steht es genau andersrum. Aber okay, dann sage ich jetzt nur noch, gegen wen wir spielen und nicht, wo wir spielen. Ja, aber Tobi, du darfst trotzdem sagen, was du gegen die Falcons schätzt.
Ich hoffe, dass das Eric Rowe hinkriegt, aber naja, das, was man so hört und gesehen hat, also es könnte das Spiel sein, wo wir sehen, was wir vielleicht an Pick 3 verpasst haben. Und da ich die Dolphins-Community kenne und da ich den Hang dieses Gehobeneren kenne, mich zu quälen, werden wir wegen Kyle Pitts dieses Spiel verlieren.
Okay. Micho, was glaubst du, wird dort passieren?
Also erstmal muss man dazu ja sagen, dass auch Tobi Kyle Pitts in unseren Fanmock nicht genommen hat, obwohl er noch auf dem Board gewesen wäre, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Die Falcons, auch ein stark unterschätztes Team. Die Falcons wollen noch mal einen Run starten und sie sind, glaube ich, dazu in der Lage. Das geht ganz, ganz schnell. Das kann ein richtiges Trap-Game sein und ich glaube, das wird es auch. Und tatsächlich sehe ich da auch eine knappe Niederlage für uns. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, stehen wir damit 4-3, kann das sein?
Korrekt. Nee, ich kann das jetzt nicht. Also ich kann doch nicht hier auch schon wieder das so sagen, wie ihr das sagt. Ich glaube auch, dass es ein riesiges Trap-Game werden kann. Ich glaube aber, wir können das durchaus hinbekommen. Und gehe einfach, weil ich dagegen bin, dass wir verlieren. Ja, da bin ich gegen und deswegen sage ich, gewinnen wir. Und dann haben wir in der darauffolgenden Woche ein Treffen mit den Bills, also das zweite Spiel in der Woche, in der Saison. Micho, sind wir den Bills diesmal gewachsen?
Genau dasselbe wie beim ersten Mal, sag ich. Knappes Game, hängt natürlich von Josh Allen ab, aber das Team ist noch für uns zu stark. Und dementsprechend, klar, bei einem guten Tag hat man immer eine Chance, aber grundsätzlich muss ich sagen, nein, 5-5.
4-4.
4. Ja, Entschuldigung. Ja.
Aber ich glaube, 5-5 ist nicht so unrealistisch. Tobi, wie siehst du das Spiel gegen die Bills?
Wir sweepen die Bills nicht. Also, da ich das Hinspiel nach Miami gegeben habe, gebe ich das Rückspiel an die Bills. Obwohl wir nicht im Dezember und nicht unter Schnee und was weiß ich nicht was spielen, aber ne. Wir werden sehen, wie kalt es wird.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir dort gewinnen. Dann das nächste Spiel. Also, wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Gegen die Houston Texans. Also alles andere als ein Sieg wäre eine große Enttäuschung, oder Micho?
Ja, was habe ich noch gelesen? Die Texans gehen 1-16. Dieser eine Sieg bitte nicht gegen uns. Ja, also egal ob Deshaun Watson oder ohne Deshaun Watson, solange wir sie nicht absolut unterschätzen, weil das ist ja auch immer die Gefahr bei so einem Spiel, gehe ich auch mit einem Sieg und damit jetzt 5-4.
Und Tobi?
Ja, also ganz ehrlich, wenn wir die nicht schlagen, dann weiß ich auch nicht. Dann wird die Saison schlimm. Also ich sehe nicht, wie die Texans. Also du sagst ja, ne, 1-16. Ich sehe nicht mal das eine. Also die sind dermaßen im harten Rebuild. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die. Wahrscheinlich mit 6 Running Backs oder so, aber gegen uns nicht.
Ja, das hoffen wir natürlich alle. Gut, dann kommen wir in der nächsten Woche, treffen wir auf eine etwas besser organisierte Franchise, und zwar auf die Baltimore Ravens. So, die Baltimore Ravens, Micho. Ha? Wieder ein laufender Quarterback?
Ja, ich hasse es. Also allein, dass ich die Spielart schon nicht mag, von Lamar Jackson. Ich gehe zwar mit den Ravens diesmal, aber ich muss auch ganz klar sagen, die Ravens haben ja gerade auch Verletzungsprobleme, gerade im Backfield, meine ich, beziehungsweise auch im Receiver. Legt das Spiel, sage ich nach wie vor, in Lamar Jacksons Hände, macht die Running Lanes zu, zwingt ihn zu werfen, ihn uns mit seinem Arm zu schlagen. Er kann dann für 200 oder 250 Yards werfen, ich glaube sogar für 300 Yards, und ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Knapp wird es in jedem Fall. Mit der richtigen Taktik können wir schlagen, aber ich befürchte, dass wir trotzdem verlieren werden. 5 und 5.
Korrekt. Jetzt bist du bei 5 und 5. Tobi, bei wo bist du?
Nicht in Baltimore, das ist ein Vorteil. Also wenn das Spiel in Baltimore wäre, also da kann ich mich an Spiele erinnern, die nicht nur den gegnerischen Quarterbacks bei Kiko Alonso Hits massiv wehgetan haben, sondern auch mir beim Zugucken. Zu Hause gegen Baltimore gewinnen wir.
Okay, ich gehe auch von einer Niederlage aus. Und damit sind wir eine Woche weiter und treffen auf den dritten Rookie-Quarterback diese Saison. Nee, auf den dritten. Je nachdem, ja, sei denn bei den Colts passieren wilde Dinge, dann könnte auch noch was anderes passieren. Oder bei den Texans vielleicht, das weiß man auch nicht. Aber zumindest safe auf den dritten Rookie-Quarterback, Zach Wilson, der nächste, ja, Patrick Mahomes. Ja, er hat das Zeug, der nächste Patrick Mahomes zu werden, wenn man Tony Romo glauben darf. Ich bin noch nicht so überzeugt, aber lassen wir uns überraschen. Aber Tobi, gegen die Jets.
Wir müssen einfach. Ganz ehrlich, ich habe so auf die Jets und so auf Zach Wilson eingenagelt, und die haben so eine schwache Secondary. Wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Mannschaft und wir haben die Gelegenheit, weil die Jets in ihrem Umbauprozess da sind, wo wir vor ein oder zwei Jahren waren. Also jetzt nicht letzte Saison, sondern die Saison davor. Müssen wir gewinnen.
Aber gewinnen wir es auch?
Ja, natürlich. Ich sage gut. Ja, tun wir.
Micho, bist du auch so optimistisch?
Leider nicht ganz. Also das ist halt wieder dieses klassische Trap-Game, wo ich sage, ja, wir sind eigentlich überlegen, aber Wilson hat halt schon eine gute Figur gemacht. Unterschätzt die Jets nicht vom Supporting-Cast, da haben die da schon ein bisschen was auf die Beine gestellt. Das ist ein deutlich besseres Team als letzte Saison. Und darin besteht halt eben dann die Gefahr, dass die sind zwar noch nicht so gut, dass man sagt, von wegen, okay, die sind wirklich auf dem Weg, aber sie können Stolperstein sein. Und in New York, beziehungsweise, nein, in New Jersey ist es ja, ja, ich glaube tatsächlich, das wird das nächste Trap-Game und sie werden uns schlagen und wir haben tatsächlich einen negativen Record dann, ne?
Nach deiner Prognose stehen wir jetzt 5 und 6.
Mhm. Das ist gar nicht gut, aber ich glaube, so wird's aussehen.
Vom Glauben sind ja schon viele abgefallen und ich glaube auch, dass Zach Wilson vom Glauben absieht und der nächste Jets Quarterback sein wird, der Geister sieht. Ja, dementsprechend werden wir das Spiel gewinnen und treffen dann eine Woche später auf die Carolina Panthers. So, Micho, gegen die Panthers.
Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sam Darnold sich nicht so weit verbessert und dass wir unseren Rekord ausgleichen können. Klar kann uns Christian McCaffrey oder sowas, wenn er denn dann spielt, wehtun oder sowas. Aber ich glaube, das lassen wir uns ja nicht mehr vom Brot nehmen. Das gewinnen wir.
Okay, Tobi, was glaubst du?
Ich habe CMC in meiner Fantasy, tatsächlich in einer Fantasy-Liga gedraftet, bekommen irgendwie, keine Ahnung. Aber für mich ist das Trap-Game. Ich weiß nicht, warum, aber die Carolina Panthers, das ist wieder so eine Sache, dass ich da ein schlechtes Gefühl habe und dass ich da sehe, dass wir entweder gegen Carolina oder die Giants, aber noch eher gegen die Panthers verlieren. Also eins der beiden geben wir, glaube ich, ab und ich entscheide mich für das Panthers-Game.
Ja, okay, das kannst du gerne machen. Ich gehe mit einem Sieg gegen die Panthers und dann gegen die Giants. Tobi, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, das wird unser Trap-Game werden tatsächlich. Daniel Jones wird wieder Phönix aus der Asche emporsteigen und mit seinem neuen Receiving Corps definitiv ein bisschen was reißen. Und ich glaube tatsächlich, die Giants werden uns schlagen. Micho, glaubst du auch, dass die New York Giants uns schlagen können?
Können tun sie das in jedem Falle. Auch sie könnten leicht unterschätzt werden. Aber da ich ja glaube, dass wir unser Trap Game schon früh gehabt haben, kann ich mir vorstellen, dass wir sie im Griff behalten. Es wird ein enges Game wieder, ähnlich wie gegen die Colts. Aber wir werden sie schlagen.
Oh, wundervoll. Tobi?
Ich habe ja schon gesagt, also eins der beiden verlieren wir, weil ich Carolina abgegeben habe, gewinnen wir gegen die Giants.
Alles klar, okay.
Ich möchte dazu noch sagen, ich glaube auch, dass wir dieses Spiel, wir haben ja bisher viele Spiele durch die Defense gewonnen, dieses Spiel nicht. Ich glaube, dieses Spiel gewinnen wir durch einen Shootout.
Oh.
Ein Shootout.
Piu, piu.
Ein Shootout gegen die Giants. Das ist mutig.
Ist das schon Bold Prediction?
Das ist schon Bold Prediction, ja.
Okay, Tobi, hast du im nächsten Spiel auch eine Bold Prediction?
Woche 14, ja, riesen Bold Prediction. Oder meinst du das nächste Spiel?
Die gewinnen wir, haushoch.
Woche 14, das wird eine riesen Sensation werden.
Ja, geht gar nicht anders.
Ja, ich weiß schon, Woche 15 zu Hause gegen die Jets. Nein, gewinnen wir, fertig, aus. Keine Diskussion.
Micho, verlieren wir beide Spiele gegen die Jets?
Nein, die sweepen uns nicht. Und pünktlich kurz vor Weihnachten holen wir uns die zurück. Und ja, wir werden die Jets schlagen.
Okay, das ist doch schon mal eine schöne Aussage. Weil ich sage, wir sweepen die Jets. Weil ich gehe einfach Rookie-Quarterback, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich glaube, Zach Wilson, ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen. Ob er wirklich dieses Patrick Mahomes-Ding hat, weil jeder Quarterback wird irgendwie mit Patrick Mahomes, dann wenn er weit werfen kann und gut was außerhalb der Pocket kreieren kann, oh, das ist der nächste Patrick Mahomes. Oh, das ist der nächste Patrick Mahomes. Oh, übrigens, das ist der nächste Patrick Mahomes. Schauen wir einfach mal, was er wird. Ich glaube aber, wir gewinnen das. Und dann, nach Weihnachten, spielen wir gegen die New Orleans Saints. Und da glaube ich tatsächlich, das Spiel gewinnen wir auch. Ja, die Saints dieses Jahr nicht so. Es könnte ein Spiel werden, wo ja, es in einigen Fantasy-Ligen tatsächlich schon um den Titel geht. Aber, ja, ich glaube, Jameis Winston wird dann halt, wenn er dann noch spielt, so 5 Interceptions. Also es wäre so ein klassisches Jameis Winston. 3 Touchdowns, 5 Interceptions. Ja. Und ich sage, wir gewinnen das. Tobi, glaubst du auch, dass wir es gewinnen? Oder verlieren wir gegen die Saints?
Wir haben noch was wieder gut zu machen gegen die Saints, wo wir gerade schon mal bei London waren. Ich erinnere mich mit Grauen an den letzten London-Auftritt. Wir werden hoffentlich auf jeden Fall punkten und die Punkte werden reichen, um zu gewinnen, weil Jason Sanders wieder alles trifft, was nicht nied- und nagelfest ist.
Okay, Micho?
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir gewinnen und ich glaube, dass da unsere Offense gar nicht viel tun muss, sondern dass unsere Defense das allein schon erledigt. Und ja, gegen die Saints sehe ich uns als Sieger.
Okay, und in der Woche drauf treffen wir dann wieder, oder ich glaube, ist das erste Mal auf Ryan Tannehill?
Ja, ich glaube schon.
Der verlorene Sohn am 2. Januar 2022. Micho, gegen Ryan Tannehill.
Verdammt schwer. In jedem Fall wird es ein knappes Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass Ryan Tannehill und Derrick Henry letzten Endes knapp die Nase vorn haben werden. So sehr mich das auch ärgert, chancenlos sind wir nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich neben AJ Brown, wie sich die Receiving-Optionen machen bei Tennessee. Aber wenn es da eine veritable Nummer 2 gibt, und ich habe es letztens noch gelesen und mir ist der Name entfallen, sie haben einen gedraftet, den ich relativ gerne mag. Oder einen geholt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Sie haben jetzt eine Nummer 2 Receiver. Ich sehe sie da relativ weit vorne. Ich sehe sie auch als klare Playoff-Kandidaten. Und ich glaube, da wir nicht zu Hause spielen, werden wir knapp geschlagen werden.
Sie haben keinen gedraftet.
Einen geholt in Free Agency.
Ja, Julio Jones.
Ach, verdammt.
relativ.
Ein Name, den man kaum kennt, nur Experten kennen ihn, glaube ich.
Ja, relativ unbekannt.
Es ist ein Geheimtipp. Also.
Ja. Und da muss ich einfach sagen, boah, das ist schon eine Hausnummer. Ja, nee, glaube ich nicht, dass wir es schaffen.
Okay, Tobi, glaubst du, dass wir es schaffen?
Ryan Tannehill wird uns sowas von vernichten. Das ist ein klassisches Spiel, was man im Kopf hat, wenn man an Jarvis Landry denkt, wenn man an alle Ex-Dolphins-Spieler denkt, die gerade gegen die Dolphins noch einmal so richtig aufdrehen. Und da sehe ich das genau das, dass Ryan Tannehill zeigt, was er kann, dass der Riesenbrast hat, dass er der gesamten Dolphins-Community richtig einen von Koffer gibt. Also ich will nicht von Blowout reden, aber ich erwarte Schlimmstes.
Okay, beruhig dich. Ja, also Tobi hat heute, also ich weiß nicht, so in der Folge so ein, zwei Wortwendungen, schon etwas Episches hat der Tobi heute.
Ja, es kotzt mich einfach an, weil ich denke zu wissen, was passiert. Und es kotzt mich schon Monate im Voraus an.
Ja, also wir freuen uns schon mal auf Woche. Also das neue Jahr beginnt für Tobi auf jeden Fall hervorragend. Aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich auch, dass wir verlieren. So, und damit sind wir auch in der letzten Woche angekommen. Tobi, kotzen wir da weiter? Gegen die Patriots?
Ja, bei denen von Koffer. Wir werden das letzte Spiel in dieser Saison werden wir gewinnen. Zu Hause gegen die Patriots. Muss ja nicht immer über Miracles sein. Oder was weiß ich was für welche Spielzüge, aber da werden wir auf jeden Fall den Sieg davon tragen und in die Playoffs einziehen.
So. Wundervoll.
So nämlich.
Micho.
Ja, es hängt viel davon ab, für wen noch was drin ist, ob teilweise mit Backups gespielt wird und nicht. Ich sag jetzt mal, spielen alle mit ihren Startern und für beide geht's noch um was, gewinnen wir das Spiel. Da bin ich der festen Überzeugung von. Tatsächlich, viele sagen ja, oh, die Patriots, die sind wieder zu alter Stärke. Das sehe ich noch lange nicht. Das sehe ich wirklich noch lange nicht. Ich habe aber die Befürchtung, dass es für keines der beiden Teams neben Buffalo oder für kein Team neben Buffalo aus der AFC East reicht, um in die Playoffs zu kommen. Das ist so die Befürchtung. Ich glaube, wir sind knapp bei mir, knapp über einem ausgeglichenen Record oder sowas. Du hast ja mitgeschrieben, Rico. Ich glaube, das wird nicht reichen. Leider Gottes.
Okay, also du glaubst auch nicht, dass man mit einem 9-7 noch im Playoff-Rennen ist, einen Spieltag vor Schluss?
Ich sag nicht ich sag jetzt einen Spieltag vor Schluss. Ihr könnte mal noch, ich glaube es ehrlich gesagt, also man könnte im Playoff-Rennen rein sein, ich glaube aber nicht, dass ein 10-7 letztendlich reicht. Weil ich glaube, dass die Bills die Division gewinnen werden und bei 10-7, jetzt einfach mal grob geschätzt, glaube ich, dass es andere AFC East-Teams, zwei andere gibt mindestens, die da vielleicht einen etwas besseren Rekord noch haben.
Zwei andere AFC East-Teams?
AFC-Teams.
Ach so, ja, du hast AFC East-Teams gesagt.
Entschuldigung, da habe ich mich mal wieder versprochen.
Ich wollte schon sagen, also ich sehe nicht, dass wir Letzter werden. Also so schlimm ist es dann nicht.
Ich sehe uns auch irgendwo mit den Patriots um Platz 2 streiten. Da hängt auch viel vom Record, da hängt viel vom Glücksfaktor ab. Ich sehe uns auch eher auf Position 2. Ich sehe uns aber leider nicht in den Playoffs mit dem Record. Mal wieder nicht. Wäre auf jeden Fall knapp.
Aber wie hast du jetzt das letzte Spiel getippt?
Für uns.
Okay.
Deswegen 10-7.
Okay, ich sage, wir verlieren das Spiel. Tatsächlich. Und gehen auch 10-7, aber erreichen die Playoffs. Also haben wir jetzt quasi drei verschiedene Szenarien. Wir haben der Tobi, der 11-6 geht und in die Playoffs einzieht. Wir haben den Micho, der 10-7 geht und nicht in die Playoffs einzieht. Und wir haben mich, der sagt 10-7 und Playoffs. Ha? So, ich lege den Zettel wieder hier hin. Da gammelt der im Dunkeln schön ein Jahr vor sich hin. Oder ein halbes, bis die Saison vorbei ist. Und dann werden wir sehen, wer am Ende recht hat. Ich glaube tatsächlich, 10-6 letzte Saison hat zwar nicht gereicht, aber 10-7 diese Saison wird reichen.
Ich glaube tatsächlich, dass ich recht habe.
Ach wirklich? Ich glaube, dass ich recht habe.
Ja, war ja klar.
Aber, ja?
Ganz ehrlich, ist mir völlig egal, ob du recht hast oder ob ich recht habe. Solange die Dolphins in die Playoffs kommen, können sie meinetwegen auch 3 Spiele gewinnen. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber es ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt.
Das wäre ja so wie die Redskins. Nee, also das war schon irgendwo peinlich, oder?
Naja, wenn wir in den Playoffs dann jedes Spiel gewinnen, ist mir das auch egal.
Ja, gut. Haben die Redskins auch nicht geschafft.
Die Buccaneers sind auch nicht an 1 gesetzt, letztes Jahr in die Playoffs eingezogen.
Das Washington Football Team, Herr Goring.
Oh, verdammt.
Da ist es wieder.
Ich sag schon nichts mehr.
Gesundheit.
ja, wunderbar. Dann sind wir auf jeden Fall mit der Prediction durch. Das heißt, jetzt geht es auch an die Sachen, die definitiv eintreffen werden, an die Bold Prediction. Wir haben uns alle 5 Bold Predictions rausgesucht. Ich glaube, ich habe so exotische, dass ich kein anderes mehr brauche. Bin dieses Jahr mit Risiko rangegangen, also dass ich nur 5 aufgeschrieben habe und nicht 7. Schauen wir einfach mal. Ja. Du, willst du anfangen?
Ich habe natürlich immer mehr, also das habe ich ja jedes Jahr. Ich will aber auch nicht anfangen.
Ach nee, Michael, möchtest du anfangen?
Gerne an.
Okay.
Also, meine Bold Prediction ist, dass die Dolphins die Saison sehr, sehr passlastig sein werden. Und zwar werden die Dolphins insgesamt über 5000 Receiving Yards erreichen, aber kein einzelner Spieler wird mehr als 900 Receiving Yards haben.
5000 Receiving Yards? Wer sollen die werfen?
Jacoby Brissett?
Genau.
Damit würdest du ja quasi andeuten, dass du erwartest, dass unser Starting Quarterback eine sehr großartige Breakout-Season hat.
Nur um ich das hier nochmal. Zumindest, dass wir viele Yards after Catch machen, die ja auch dazu zählen.
Naja, gut. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Also, ich glaube durchaus, dass wir eine 5000 Reception Yard oder Receiving Yard Saison in uns drin haben. Aber ich glaube, dass die Bälle so verteilt werden, dass keiner unserer Spieler mehr als 900 Yards einzeln Reception Yard.
Ja, ja. Wie war noch mal Michos Roster Prediction? 9-8?
Der meinte Schedule Prediction.
Ja,
10-7.
Ja. Also, das kann ja durchaus passieren.
Naja, aber das ist mit über 5000, alleine 5000 Receiving Yards.
Naja, wo waren denn die?
Da muss unsere Defense schon richtig schlecht sein.
Naja, aber die war Washington nicht. Wo, die hatten doch unter Jameis Winston ja auch so durchaus ein paar Geschichten.
Tampa.
Was?
Du meinst Tampa, nicht Washington.
Ja. Meine ich ja. Sind beide rot.
Ja, nee, sehe ich auch so. Also ist nicht unbedingt das, was man so im Vorbeigehen macht.
Du musst dir das mal vergegenwärtigen. Selbst wenn wir 17 Spieler haben und eins mehr haben. In der letzten Saison hochgerechnet haben genau 2 Quarterbacks über 5000 Yards geworfen, wenn du es auf 17 Spiele hochrechnest. Das sind Deshaun Watson, der nicht spielen wird wahrscheinlich, und Patrick Mahomes.
Ja, ist gut, aber nicht unmöglich.
Ja, gut.
Also, weißt du, der sonst den größten Hype-Train hier für Tua fährt, ne? Der ist auf einmal hier, das kann ja gar nicht sein.
Ja, ganz ehrlich, wenn das passiert, wird Tua aber auch NFL Player of the Year, mit Abstand.
Also jetzt beruhig dich, Tobi, beruhig dich.
Ja, ganz ehrlich, wenn der 5000 Yards wirft, dann müssen wir uns um Dan Marino keine Sorgen mehr machen.
Okay. Jetzt kommen wir mal zu deiner ersten Bold Prediction. Also, das war jetzt schon sehr bold, ja.
Das war sehr bold. Also meine Prediction ist auch bold, aber die hat nichts mit 5000 Yards, sondern eher mit Jalen Waddle zu tun. Weil den Hype-Train, den fahre ich richtig. Und das wird auch so, bleiben. Ich sage, Jalen Waddle wird, Tua ist ja im zweiten Jahr, der kann ja kein Rookie mehr werden. Rookie of the Year. Erzielt mindestens 7 Touchdowns und einen Receiving Touchdown. Also einen Return Touchdown. Entweder Punt Return oder Kick Return.
Okay.
Hat er drauf, kriegt er hin und bei 5000 Yards locker.
Okay, das ist eine Ansage. Ja, kann man so machen. So, ich guck gerade, mit welcher ich dann anfange. Ihr seid jetzt beide Offense gegangen, glaube ich auch Offense. Ja, ich bleib zwar noch nicht bei meiner Kombi, aber ich gehe mit unserem Running Back, Myles Gaskin. Und ich glaube tatsächlich, dass Myles Gaskin am Ende der Saison ein Top 7 Fantasy Football Running Back ist. Ja? Also nach PPR. Also das muss man auch sagen, PPR. Also einer der besten 7, also unter den besten 7 Running Backs, die gepunktet haben.
Erklärst du vielleicht mal nochmal PPR für die nicht?
Points per Reception. Das heißt, der Spieler bekommt einen Punkt, wenn er einen Ball fängt. Egal, wo er den fängt, ja. Gibt ja auch sogenannte Screen-Pässe. Ja, das heißt, da, ja, je nachdem, so 5 Yards hinter der Line of Scrimmage oder, ja, sagen wir 5 Yards. Wenn er da natürlich getackelt werden würde, würde er dann immer noch einen halben Punkt kriegen, weil er einen Punkt für die Reception bekommt, aber minus 0,5 Punkte eben für die minus 5 Yards. Also PPR heißt nichts anderes als Punkt pro Reception. Ja. Das kurz dazu. Das ist tatsächlich meine erste Bold Prediction. Tobi, willst du dann mit der zweiten Bold Prediction von dir anfangen?
Ich werde dann mit der zweiten Bold Prediction weitermachen, die sich mit unserer O-Line beschäftigt. Ich bolde einfach mal, dass sie unter 40 Sacks zulassen.
Okay. Das heißt, wie viel hatten wir letztes Jahr?
Wie viele wir letztes Jahr hatten? Also es sind 2,5 pro Spiel. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ein paar mehr. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz
okay. Ja, ich habe mir das erstmal notiert. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht so bold ist, aber ich lasse es erstmal stehen. Ja? Hast Glück gehabt. Micho, was ist deine zweite Bold Prediction?
Ganz kurz. Letztes Jahr waren es 34 Mal, die wir gesackt worden sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder richtig lese hier.
Waren das nur 34? Also es kommt mir aufgrund der, kommt mir irgendwie mehr vor. Ja, es sind auch nur 34. Dann sage ich unter 30, so, fertig.
Also bietet noch wer weniger, ja, dann.
Ich sag dann unter 30. Ich hatte im Gefühl, dass es letztes Jahr mehr waren.
Gut, aber Micho, du darfst.
Ja, ich wechsel da mal auf die Defense-Seite. Und ich sage, dass Jalen Phillips eine bessere Leistung gemessen an Quarterback-Pressure, Sacks und so weiter bringen wird, als die Bosa-Brüder oder Aaron Donald oder J.J. Watt in ihrem Rookie-Jahr. Er wird also, wenn man die Rookie-Jahres all dieser Top-Pass-Rusher nimmt, wird er da die beste Rookie-Saison hingelegt haben.
Er wird, das ist meine Bold Prediction. Okay. Ergänzungsfrage.
Ja.
Wird er damit nicht automatisch Rookie of the Year? Also Defensive Rookie of the Year?
Ja, aber das war mir nicht bold genug, weil da ist er meiner Meinung nach eh einer der Favoriten mit für, wenn er denn gesund bleibt.
So nämlich. Das ist mein Boy hier.
Das passt doch alles hinten und vorne nicht.
Der sonst immer so positiv ist, ne? Der rastet jetzt bei den Bold Predictions komplett aus. Was ist denn los mit dir, Tobi?
Ja, ganz ehrlich, wenn das alles so eintritt, was Micho sagt, Jalen Phillips wird Defensive Rookie of the Year. Tua wirft für 5000 Yards und dann verpassen wir die Playoffs? Wie soll das gehen?
Jetzt eine ist ja eine Bold Prediction, das andere ist eine realistische Roster Prediction.
Naja, aber du hast Micho gerade gehört. Jalen Phillips ist ja sowieso im Rennen um den Rookie of the Year.
Ja, aber das ist er ja auch. Also auch nach Vegas.
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wenn die Offense dann so gut ist, dann muss die Defense ja richtig schlecht sein.
Ja, gut. Machen wir.
Ich glaube, ich habe Bold Predictions da nicht richtig verstanden.
Ich weiß auch nicht. Also Tobi, also wenn alles zutrifft, dann wären wir auch letztes Jahr wahrscheinlich Super Bowl-Sieger geworden.
Nein, das nicht.
Es kommt die Bold Prediction. Ich wette, ich predikte, dass alle meine Bold Predictions zutreffen und wir nicht Super Bowl-Sieger werden.
Ich denke, ich habe recht. Zitat.
Ja, gut, lassen wir das jetzt einfach mal. Dann mache ich nämlich mit meiner zweiten. Und zwar, ich habe tatsächlich zwei Defensive, die sich mit Rookies beschäftigen. Mit JP, das mache ich später. Ich gehe auf unseren anderen Rookie, Javon Holland.
Gut, dann habe ich eine weniger.
Warum?
Weil ich den auch habe.
Jetzt ist die Frage, was du hast.
Ja, ja, komm,
sieh zu. Also ich habe 4 oder mehr Interceptions.
Ja, ich hatte 5 oder mehr.
Sehr gut, Tobi. Gut, dass ich gut, dass ich das vor dir gesagt habe.
Ja.
Wundervoll. Ja, gut, habe ich dann schon mal abgehakt. Ich mache dann einfach weiter. Gut, dann gehe ich jetzt mit der anderen Bold Prediction. Ich hatte auch so überlegt, okay, ja, so nur den Rookie, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja noch einen anderen Spieler, den ich in der Defense recht mag, ne? Einer oder anderen kennt ihn vielleicht schon. Adrian Franke und Christoph Krüger ist weniger. Aber Andrew van Ginkel, ja.
Wer ist das?
Und, was?
Wer ist das?
Das ist ein Spieler, den hatten wir mal geholt im Draft und der ist einfach, den kriegen wir nicht los. Der hat so einen unkündbaren Vertrag unterschrieben. Und dementsprechend müssen wir den ziehen wir einfach durch.
Ja, ja, dann ziehen wir ihn durch.
Ja. Und der zieht auch richtig durch, weil er und Jalen Phillips zusammen haben 20 oder mehr Sacks. Ja? Das ist einfach, ich glaube, durch das Scheme und dadurch, dass wir halt da das auch so frei bekommen, haben die beiden wirklich die Möglichkeit. Ich hatte über Jerome Baker nachgedacht, aber nein. Jalen Phillips und Andrew van Ginkel 20 oder mehr Sacks.
Das freut mich sehr. Da schließt nämlich meine nächste Bold Prediction an, die besonders dich freuen wird, Rico. Die musste ich einfach aufschreiben, weil unser bester Linebacker nach PFF-Rating in der nächsten Saison wird wer werden?
Ja, Andrew van Ginkel halt, ne?
Nein, natürlich nicht. Elan Roberts.
Nach PFF-Rating.
Nach PFF-Rating. Okay. Unser bester Linebacker in der nächsten Saison wird Landon Roberts werden. Und ich weiß, ich habe recht.
Also du hattest ja schon gesagt, dass unser Linebacker-Korb sehr dünn besetzt ist. Das finde ich gut. Micho?
Ja, ich fange dann mal mit einer etwas anderen Bold Prediction an. Und zwar, auch das finde ich jetzt relativ bold, glaube ich, dass Xavien Howard alle 17 Spiele macht, aber maximal 4 Interceptions fängt.
Okay. Ja, es ist bold, wenn man die letzte Saison mit reinzuschaut. Ja, okay.
Wenn er so viel gespielt hat, hat er immer viele Interceptions gehabt. Also es ist 2 bolde Sachen. Einmal, dass er alle Spiele macht und zum Zweiten, dass er dann nur so wenig Interceptions macht. Das ist direkt 2 in 1. Ja.
Gegen wie viel Rookie-Quarterback spielt er? Also es ist schon arg bold.
Oh. Und er spielt gegen Turnover, Sam, ne?
Ja, zweimal gegen Mac Jones, zweimal gegen Zach Wilson, gegen Turnover, Sam, gegen Carson Wentz. Oh. Das wird sportlich und gegen das, was Houston da aufstellt.
Okay, ja, dann schauen wir einfach. Also ja, ich bin gespannt. Also da glaube ich noch nicht dran, aber schauen wir mal. Gut, Tobi, willst du dann mit deiner 4. einfach weitermachen? Nicht, dass ich dir wieder was klaue.
Ja, ja, ein paar habe ich tatsächlich noch. 2, die eher weniger mit dem Spiel zu tun haben, die werde ich mal vorlesen, weil die werdet ihr sicherlich nicht haben. Bold Prediction ist, Preston Williams spielt seine erste Saison zu Ende. Das heißt, er ist am Saisonende mal nicht verletzt.
Okay. Ich sehe schon, wir achten sehr auf den Gesundheitsstatus unserer Spieler.
Ja, ja, ja. Also Preston Williams wird das ein oder andere Spiel machen und er wird fit bleiben und wird die Saison zu Ende spielen.
Boah, ist doch auch mal eine schöne Sache. Ich habe jetzt noch eine Roster Prediction, die auch nicht so positiv ist. Erstens, Tua wird unter den Top 5 Quarterback sein bei Time to Throw, also Zeit bis zum Wurf. Aber gleichzeitig werden wir unter den Top 5 Teams, also unter den schlechten, ja, und den 5 Teams sein, die am meisten Quarterback Pressures zugelassen haben. Ja, also Tua wird am 5 schnellsten, sag ich mal, und wir sind unter den Top 5, was Quarterback-Pressures zulassen, angehend. Also ich vertraue unserer O-Line da auch noch nicht so. Ja? Dementsprechend ist das ein bisschen konträr zu Tobis, aber schauen wir mal. Micho, deine Nummer 4.
Ja, meine Nummer 4 betrifft wieder die Offense. Und ich glaube, dass ein Spieler die Scoring-Liste, was Touchdowns angeht, bei uns deutlich anführen wird. Und zwar mit mehr als 3 Touchdowns vor allen anderen. Und da setze ich auf Albert Wilson. Das heißt, Albert Wilson führt die Touchdown-Liste an bei uns mit 3 Touchdowns Vorsprung vor dem zweiten Spieler.
Okay, das ist schon mal eine Ansage. Da, ja, weiß ich nicht. Das ist gut. Tobi, dann mach du deine letzte. Oder hast du jetzt keine mehr?
Doch, ich habe sogar noch 2, aber die eine Football-bedingte werde ich hinten anstellen, sondern die nur eher indirekt was damit zu tun haben. Nämlich, Tua wird alle 17 Spiele starten, aber Jacoby Brissett wird 2 davon gewinnen. Ich rechne fest mit dieser Relief-Pitcher-Geschichte. Dass Flores das auch dieses Jahr durchzieht.
Das ist eine Hausnummer. Vor allem der sich am meisten beschwert auf Twitter über diese Diskussion, ne?
Ja, richtig. Das ist ja Bold Prediction, ne?
Okay. So. Dann komme ich mit meiner letzten Bold Prediction. Die ist auch wild, weil sie überhaupt nicht für mich passt, ja. Und ich fand's witzig, weil Tobi Allen Roberts mit ins Spiel gebracht hat. Und ich muss ja mit Allen Roberts klarkommen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Dementsprechend versuche ich mich jetzt ein bisschen so auf den Hype Allen Roberts zu freuen, ja. Der Typ ist gesund, jetzt geht's richtig ab. Und deswegen wird Allen Roberts 15 Tackle for Loss haben. In der kommenden Saison. Bei den Miami Dolphins. So. Und das ist jetzt, also jetzt, ich werfe ihm sozusagen, ich reiche ihm meine Hand, ja, dass er jetzt wirklich, jetzt, ich setze auf ihn, jetzt darf er mich nicht noch mehr enttäuschen, als was er letzte Saison schon getan hat. Ja, also Allen Roberts, 15 oder mehr Tackles for loss. Und damit sind wir bei Michos letzter Bold Prediction.
Ja, also, ich predikte, dass Malcolm Brown, was Yards per Touchdown angeht, also die benötigten Yards pro Touchdown, dass er dort besser abschneidet als Jordan Howard letzte Saison.
Wow.
Oh. Bold, ich weiß. Aber das ist ziemlich das Boldeste, was ich jetzt noch raushauen konnte.
Ja, vor allem, wenn er jetzt 21 Yard Touchdown-Lauf macht, dann geht das gar nicht mehr. Dann muss er negativ Yards in die Endzone zurückfallen.
So ungefähr. Ich glaube halt, dass er tatsächlich nur für Goal-Line-Situationen gebraucht wird. Und dass er da vielleicht sogar dann effektiver ist als Jordan Howard, dass man sonst tatsächlich mit Savan Ahmed und Miles Gaskin geht. Und dass Michael Brown wirklich nur quasi, da wir auch Gokes nicht mehr haben, dass er da quasi diese Fullback-Rolle für den letzten Jahr den Hammer quasi übernimmt. So eine Art LeGarrette Blunt.
Ich wollte gerade fragen, ob du die Prediction aufgestellt hast, bevor oder nachdem wir Dokes gecuttet haben, aber das hat sich jetzt erübrigt.
Okay.
Schauen wir einfach mal. Ja gut, Tobi, willst du noch über deine letzte Bold Prediction sprechen?
Ja, ich habe noch eine Bold Prediction, die gar nicht so bold ist, weil der Spieler, um den es geht, im letzten Jahr in 10 Spielen schon, ich glaube, knapp 1000 Scrimmage Yards gemacht hat. Es geht natürlich um Miles Gaskin, den Liebling aller Fantasy-Spieler und der absolute Liebling auch von Detti, von der Footballerei. Der wird nächstes Jahr mindestens 1800 Scrimmage Yards machen. Mindestens.
Ja, warum nicht, ne?
Also ich gehe davon aus, dass er unser Starting Running Back ist. Seine Stärke im Passspiel ist bekannt und soll er mit Tua mal ein paar 60-Yard-Screen-Pässe machen. Wo er einen Screen-Pass kriegt und dann 60 Yards durchläuft. Soll er mal machen. Traue ihm zu.
Schauen wir einfach mal. Aber ja, es ist auf jeden Fall, warum nicht, ne? Warum nicht? Aber gut, dann würde ich sagen, gibt's noch was, worüber wir sprechen müssen oder sprechen wollen? Tobi?
Nee, heute nicht übers Himmeln oder sowas. Ich habe nichts mehr, was keinen interessiert. Von daher können wir dicht machen für heute.
Alles klar.
Irgendwas Boulevardeskes oder so?
Ja, Boulevardesk haben wir generell viel. Über die herzzerreißenden Roster-Cuts der Deutschen habe ich mich schon ausgelassen. Also mit EQ St. Brown, da er jetzt nur noch im Practice Squad ist und das alles traurig und alles blöd und doof ist.
Haben wir, glaube ich, aber nicht in der Aufnahme drin gehabt.
Ja, dann habe ich es vorher gesagt, dann ist es aber auch nicht schlimm. Aber wenn ihr Boulevardesk Sachen haben wollen, der offizielle Grillmaster der Miami Dolphins ist Solomon Kindley.
Immerhin.
Es gibt Beef in der Kabine, weil Robert Hunt gesagt hat, dass er der beste Griller ist und Solomon Kindley jetzt ordentlich was zurückgibt. Also es deuten sich erste Schwierigkeiten an, und wenn es nur vom Grill ist.
Okay.
Ihr wolltet Boulevard, mehr habe ich nicht.
Ist okay. Micho, möchtest du noch über was sprechen?
Nein, das hat mir die Sprache verschlagen, danke.
Wundervoll. Und wenn ihr da draußen auch den Beefmaster euch gönnen wollt, also ja, das war jetzt auch schon ein bisschen clunky, aber ist okay. I take it on my shoulder. Wenn ihr euch kein Beef kaufen wollt, sondern Cappuccino, dann tut das. Aber ihr könnt auch ab 2,50 Euro im Monat uns über Patreon unterstützen. Das fängt schon ab 2,50 Euro an. 2,50 Euro ist quasi ein halber großer Cappuccino. Und der reicht aber für den ganzen Monat. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die Fantasy-Football-Liga des Dolphins Drives geht jetzt dann auch öffentlich. Ja, also den Link werde ich dann, der ist wahrscheinlich schon raus, wenn ihr das hier hört. Da wird vermutlich in der Facebook-Gruppe oder tatsächlich bei Twitter. Ich werde mir das nochmal überlegen, beziehungsweise ihr werdet das Ergebnis dieser Überlegung sehen. Ihr könnt uns aber sonst auch unterstützen auf sämtlichen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da einfach. Hört uns auf jeder Plattform. Es hört sich auf manchen Plattformen einfach dann noch besser an. Ja, dementsprechend muss man den Dolphins Drive halt auch verschiedenen Plattformen hören. Abonniert uns auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Das war unsere Bold Prediction. Ihr könnt uns eure Bold Prediction auch gerne zukommen lassen. Was denkt ihr? Waren wir zu bold? Oder glaubt ihr, dass was anderes Verrücktes passieren wird? Lasst es uns einfach wissen. Ja, ich meine, die klassische Bold Prediction ist natürlich, dass die nächste Perfect Season kommt. Dieses Jahr. Und das wird ja auch so sein. Freut euch auf eine Perfect Season. Wir sind fast in der Regular Season, Leute. Es wird geil, es wird wundervoll. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.